Hallo und willkommen zur Folge 31 von Leitmotiv. Ich bin froh, nach 3 Monaten endlich wieder aufzeichnen zu können, nach einer Babypause, und freue mich heute bei Nina Hüpen-Bestendonk zu Gast zu sein. Hallo Nina.
Hallo Kaspar.
Nina, fangen wir ganz traditionell an, bevor ich dich richtig vorstelle, mit deinem Twitter-Namen. Du bist auf Twitter Smaracuja.
Ja.
Kannst du das erklären?
Ja, das ist eigentlich schon immer so ein bisschen mein Internetname gewesen, nachdem ich so mit 16, 17 in Chats rumgehangen habe und mein Nickname dort Smara war. Und ich wollte mir damals dann aus der Foto-Community heraus meine erste Domain sichern, und smara.de war schon weg. Und ich hatte damals einen Kumpel, der viele Wörter gebildet hat aus Smara, wie Smara Luna, Smara Gliding und eben auch Smaracuja. Das war der Maori, @Maori auf Twitter. Und ja, so ist das entstanden. Dann habe ich mir diese Domain gesichert und habe dann auch gleichzeitig eben Twitter und diese Sachen so benannt.
Ich stelle dich erstmal richtig vor. Du bist, ich glaube, es war ein bisschen schwierig, das so in einem Satz zusammenzufassen, aber ich versuche mir die Kurzversion. Du bist Reisebloggerin.
Richtig.
Wobei ich mich eigentlich frage, warum du dich nicht Reisejournalistin nennst, aber da können wir noch drüber sprechen. Aber du verdienst mit Reisen dein Geld und darüber berichten. Ich glaube, so lässt sich das hauptsächlich zusammenfassen.
Ja, richtig. Ja.
Podcasterin. Nicht professionell, aber na, das muss man gleich hooken hier, weil wir sind jetzt im Podcast. Du machst den Tresentalk oder hast den gemacht?
Richtig, mit der Lisa Rank zusammen und der Julia Stark.
Genau. Ist der beendet jetzt offiziell?
Der macht im Moment eine Babypause.
Ja.
Und wir schauen mal, wie es dann weitergeht.
Okay, also Tresentalk, einer der wenigen Talks, die mit dem iPhone aufgenommen werden.
Richtig.
In der Bar.
In der Bar am Tresen.
In der Bar am Tresen, genau, ist mal was anderes. Aber lass uns erstmal beim Reisebloggen bleiben. Also ich habe dich über die Lisa kennengelernt, die ja auch bei uns war, also nicht bei uns, bei mir. Und ich weiß gar nicht, bestimmt auf irgendeiner Party oder so. Und da hast du erzählt, dass du Reisebloggerin bist, und dann dachte ich gleich so, krass, stimmt, davon kann man ja auch leben. Und hatte natürlich ganz viele Klischees wahrscheinlich im Kopf, wie man die dann so hat. Und ich nehme an, du wirst da auch oft drauf angesprochen, so auf, ach, das ist ja toll, du kannst so viel verreisen, weil Reisen ja so ein Casual-Entspannungsding ist. Erzähl doch erstmal so in kurz, wie es eigentlich ist.
Naja, also im Prinzip ist es super toll. Ich habe die Möglichkeit, an viele verschiedene Orte der Welt zu kommen und darüber zu berichten. Aber natürlich ist es nicht mit Urlaub zu vergleichen. Also meistens habe ich da vor Ort eben einen bestimmten Rechercheauftrag und auch Programm. Das heißt, das geht oft von 7, 8 Uhr morgens bis 11 Uhr abends durchgetaktet. Besuche ich verschiedene Institutionen, Museen, Restaurants, Strände, Sehenswürdigkeiten. Und treffe mich mit Street-Art-Künstlern und so weiter, und das passiert alles an einem Tag. Und das ist mitunter natürlich, wenn man das für eine Woche macht, sehr anstrengend, weil man dann ja auch abends, wenn man ins Hotel zurückkommt, dann auch noch die normale Arbeit nicht so lange liegen lassen kann. Das heißt, Social Media muss noch gemacht werden, diverse E-Mails müssen beantwortet werden. Man will vielleicht dann nochmal eine Dusche nehmen, bevor man ins Bett geht. Und das ist natürlich nicht mit normalem Urlaub zu vergleichen. Das heißt, wenn ich auf Instagram ein Foto von einem Strand poste, dann war ich da meistens nur 5 Minuten und dann ging's sofort weiter.
Also ich glaube, deswegen habe ich mich auch gefragt, ob Reisebloggerin wirklich der richtige Begriff ist, weil du hast einen Blog, da veröffentlichst du auch Inhalte, aber du hast mir auch in der Mail vorher nochmal erklärt, dass du halt viel Auftragsarbeit machst, also was dann auch gar nicht auf deinem Blog landet. Ne?
Richtig.
Das heißt, dein Blog ist so ein bisschen so eher so das Aushängeschild.
Mhm.
So wie
das Portfolio im Prinzip.
Genau, so eine Visitenkarte. Und dann, ich habe dann so gerätselt, dann beauftragt dich, weiß ich nicht, das Reisejournal der Deutschen Bahn oder so. Geht jetzt nicht um konkrete Kunden, aber so von der Art her?
Von der Art her, es sind aber meistens tatsächlich Unternehmen, die Blogs haben. Also eine Hotelkette, die einen Blog startet, oder eine Destination, die einen Blog startet, um den Ort eben nach vorne zu bringen. Oder oft sind es auch nur einfach Social-Media-Sachen. Das heißt, ich mache Videos und Fotos für deren Social-Media-Kanäle.
geht es denn um dich auch als Person? Also kaufen selten. Die dich ein?
Also das passiert auch manchmal, dass sie gerne hätten, dass ich dann im Bild bin oder dass ich von irgendwas berichte. Oft ist auch, wenn ich eben Blogposts schreibe für solche Unternehmensblogs, ist es natürlich immer aus meiner Sicht geschrieben. Aber da steht dann meine Person nicht immer unbedingt im Vordergrund.
Okay, also du bist jetzt nicht famous, Maracuja war und hat hier den ersten Blogpost. Okay, verstehe.
Nicht immer, nee.
Ja, man stellt sich natürlich die Frage, wenn du jetzt sagst, naja, das ist schon stressig, macht das denn noch Spaß, das Reisen?
Ja, total, weil man natürlich, wie ich schon gesagt habe, an Orte kommt, an denen man sonst nicht war. Und für mich ist das meistens so ein Kennenlernen. Also ich war jetzt kürzlich in Irland und es war eine sehr anstrengende Reise, weil wir 4 Tage unterwegs waren, von einem Punkt zum anderen. Und ich konnte im Prinzip an den Orten, wo ich gerne länger geblieben wäre, um auch intensiver noch zu recherchieren oder Fotos zu machen, nicht lange genug bleiben. Und da weiß ich dann im Prinzip, ah, das hat mir super gefallen, da komme ich nochmal hin.
Wie dolle behält man das denn im Kopf, wenn man so viel hin und her fährt?
Es ist schwierig, ich muss mir immer Notizen machen, ja, oder ne? Ich fotografiere auch viel so Straßennamen und Namen von Restaurants und so ab, damit ich mir das merken kann. Weil natürlich, wenn man so von einer Reise in die andere rutscht, dann geht viel verloren und das kommt dann auch manchmal Monate später erst wieder, ach stimmt, da haben wir ja das erlebt.
Okay, das heißt, du kommst wieder zurück an Orte so und denkst so, ach, hier war ich das schon mal.
Ja, ich habe es aber auch tatsächlich oft, dass ich an Orte komme, an denen ich noch nie war und mich sofort wohlfühle und sofort denke, das ist noch nie, also ich war hier schon 1000 Mal. Also ich finde mich ganz schnell zurecht oft in, also gerade in europäischen Städten habe ich das oft, dass ich mich gut zurechtfinde.
Wenn man so reist und bloggt, muss man dann, also musst du dann von deinem Gefühl her dort schon immer den Bericht schreiben oder machst du das, wenn du hier bist?
Das mache ich zu Hause viel später erst. Meistens erst Wochen oder Monate später, je nachdem. Ja. Gerade wenn ich für meinen eigenen Blog schreibe muss, brauche ich einfach die Zeit, um das so ein bisschen sacken zu lassen. Es sei denn, mir brennt jetzt irgendeine Geschichte total auf den Fingern und dann wird das runtergetippt. Aber bei mir dauert es immer eine Weile, bis ich auch dann wirklich die Fotos durchsehen kann und so weiter und mich da richtig nochmal drauf einlassen kann. Also ich brauche meistens, weil man eben so viel erlebt an einem Tag, brauche ich, wenn ich zurück in Berlin bin, dann auch eine Weile, um das alles zu verarbeiten.
Wenn du so spät schreibst, schieben sich denn nicht schon so andere Reisenden dazwischen?
Ja, klar. Ja. Das ist das reiht sich dann auf, das stapelt sich auf meinem Schreibtisch.
Und in deinem
Deswegen
Kopf?
Leidet ja. Der eigene Blog auch immer unter diesen Auftragsreisen. Da gibt's natürlich dann Deadlines und da gibt's Kunden, die zufriedengestellt werden müssen und der Blog steht immer hinten an. Und deswegen habe ich auch sehr lange nichts mehr wirklich veröffentlicht bei mir.
Reiseblogger ist jetzt nicht so ein Job, den man lernt. Wie bist du denn da so reingekommen? Also ich kenne es ja von meiner Frau, die ist ja Elternbloggerin und lebt da auch von und hat gerade ein Buch veröffentlicht und es hat super verkauft und bald eröffnet sie noch einen Shop. Und also da konnte ich das so beobachten. Mhm. Beziehungsweise ich habe zu ihr gesagt, du solltest einen Blog machen, ja, und habe sie so ein bisschen gedrängt in die Richtung. Wie ist denn das bei dir gekommen, dass du das jetzt machst?
Das hat sich bei mir natürlich auch so entwickelt. Also ich habe mich auch nicht hingesetzt und gesagt, so, ich werde jetzt Reiseblogger. Ich habe Grafikdesign studiert und schon während dem Studium einen Tumblr-Blog gehabt. Ich habe ein Auslandssemester gemacht, wo ich einen Blog hatte, natürlich so für meine Freunde und Familie, um die ein bisschen up-to-date zu halten, was da passiert in diesem Auslandssemester. Und danach bin ich auf eine Bloggerin aufmerksam geworden, die eben ein großes Projekt gestartet hat. Und da habe ich mich so ein bisschen eingeklinkt. Und das eine ganze Weile mitgemacht und da sehr viel gelernt und hatte dann aber sehr viel Material, was ich für mich selbst irgendwie verwenden wollte und habe dann das Maracuja von einem Portfolio zu einem Blog gemacht und dort zunächst eigentlich nur die Fotos von meinen Reisen hochgeladen mit ganz wenig Text und das ist dann relativ schnell ganz groß geworden, also für einen Reiseblog relativ groß geworden. Und dann habe ich mich mit anderen Bloggern zusammengeschlossen und ein Kollektiv gegründet und wir haben uns gegenseitig so unterstützt und gepusht, dass ich da jetzt heute von leben kann.
Schön. Ich finde es aber toll, wenn Leute sich ihren eigenen Job irgendwie so erfinden und so.
Ja, ich war auch, glaube ich, schon immer so jemand, der recht schnell wieder keine Lust auf irgendwas hatte, was er jetzt gerade gemacht hat und dann wieder was Neues ausprobiert hat. Und das mit dem Bloggen mache ich jetzt tatsächlich professionell, ich glaube schon, also hauptberuflich 3 oder 4 Jahre und das ist so das Längste, was ich an einem Job bisher dran geblieben bin, aber das liegt auch daran, dass es so vielseitig ist und ich dass ich so viele verschiedene Dinge mache. Also ich blogge ja nicht nur, ich mache auch Workshops und Kampagnen. Und das ist natürlich sehr vielseitig und das macht auch Spaß. Manchmal mache ich auch noch mal meinen alten gelernten Beruf als Grafikdesignerin. Das kann man auch immer noch gut in das Bloggen mit einbringen oder auch für Kunden noch mit anbieten. Und das macht auch Spaß.
Ja, und kann man auch von der Reise aus machen.
Ja, je nachdem, was man halt machen muss.
Ja, stimmt. Mit so einem Laptop geht ja auch nicht alles.
Ja, ich illustriere halt viel und scanne ein und so. Das geht dann schon besser von zu Hause aus. Aber das eine oder andere kann man schon inzwischen unterwegs machen.
Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Also ich verreise relativ wenig, weil ich sehr gerne in Berlin bin. Und eine wichtige Reiseerfahrung von mir war, dass ich vor ein paar Jahren mit dem Nachtzug nach Paris gefahren bin. Und das war so ein ganz krasses Erlebnis, weil es, ich kenne das ja auch, dass man so mit dem Flugzeug fliegt und diese Reise im Nachtzug war so total anders, weil wenn man die ganze Nacht über in einem Bett liegt und spürt, wie man sich fortbewegt, zu einem Ziel, wo man jetzt so als Europäer sagt, ja komm, Paris, das ist ja eine Stunde. Mhm. Und du merkst aber, du musst, ich weiß nicht, 10 Stunden, 12 Stunden, das so die ganze Zeit, merkst du erstmal, wie weit das eigentlich weg ist. Das ist nämlich ganz tolle weit weg, Paris, das vergisst man schnell. Mhm. Und das Tolle war, dass wir da war ich mit meiner Frau und meine Tochter war gerade geboren, sind wir da angekommen, morgens um 9 aus dem Zug ausgestiegen und waren so total erholt. Und normalerweise ist das ja so, also ich kenne das so, wenn man der Reisetag mit dem Flug ist, meistens ist man dann immer so ein bisschen breit. Mhm. Und kommst du morgens mit dem Zug an und da war so um 9 und dann, und ja, was machen wir jetzt? Dann sind wir, oh Gott, nach Disneyland gefahren, das habe ich keinem erzählt. Das war ganz
war da auch schon.
Oh Gott, das war so furchtbar, furchtbar. Aber das war ein tolles Erlebnis und da habe ich gemerkt, dass mir das oft fehlt bei Reisen, diese Zeit, dass das Gehirn versteht, dass man gerade wirklich weit weg ist.
Ja.
Also dass man das, also ich bin dann immer ein bisschen in so einer Glocke, wenn ich irgendwo ankomme.
Das, deswegen mache ich auch so gerne Roadtrips, also weil man da eben, da ist so der Weg das Ziel irgendwie. Für mich war das ganz schwer, als ich in Australien war. Da war ich 6 Wochen und habe dort meine Cousine besucht, die zu der Zeit dort ein Praktikum gemacht hat. Und das war für mich ganz schwer, weil in Australien, die haben natürlich eine sehr westliche britische Kultur so ein bisschen. Und das war ganz schwer. Mein Kopf konnte das nicht so richtig verarbeiten, dass ich jetzt wirklich so weit am anderen Ende der Welt bin. Aber trotzdem ist es alles irgendwie so ähnlich wie bei uns.
Ja.
Und auch gerade mit der Zeitverschiebung und so, das war ganz hart. Also ich habe mich die meiste Zeit, wenn ich mich mit meinen Freunden in Deutschland unterhalten habe, dann waren die betrunken oder ich war betrunken wegen der Zeit, weil irgendwo war immer mitten in der Nacht. Und das hat mich auch dann am Ende so in so ein totales Heimweh irgendwie katapultiert.
Da hast du so einen Blogpost geschrieben, der umgegangen ist, ne? So ein Heimweh-Blogpost.
Ja.
Da habe ich heute, ich lese ja meistens als Vorbereitung relativ wenig über meine Gästinnen mit Absicht, weil ich über das nachfrage. Und bin aber irgendwie zufällig noch auf deine 140 Sekunden Geschichte gestoßen. Und da ging es in den Blogposten. Ich glaube, den habe ich damals, irgendwie ist mir der auch untergekommen. Das war jetzt 2 Jahre her oder so?
Ja, so ungefähr, ja.
Da hattest du aus Australien heraus über Heimweh geschrieben.
Das war im Prinzip so, dass ich dort ungefähr 6 Wochen unterwegs war, 2 Wochen in Melbourne und dann bin ich die Great Ocean Road runtergefahren und war noch in Adelaide und dann bin ich nach Sydney, um dort einen befreundeten Reiseblogger, der Australier ist, zu besuchen. Und da haben wir noch Australia Day gefeiert. Und ich war irgendwann so reisemüde. Also ich konnte das nicht mehr in Hostels sein, jeden Tag ein anderes und immer andere Leute und diese Zeitverschiebung. Und dann ist es auch wirklich, wenn man da jetzt nicht Work and Travel macht, ist Australien sehr teuer. Und das war auch irgendwann total frustrierend, dass man irgendwie für eine Dose Bier im Supermarkt 10 Euro zahlt, ungefähr. Und das war dann irgendwann, hat es mich an dem Tag, ich wollte dann irgendwie nur noch nach Hause, ich habe aber keine Flüge gefunden und dann hatte ich ihn endlich, dann wollte ich ihn nicht weg, weil ich dachte, Mann, Australien ist so weit weg und jetzt habe ich hier so viele nette Leute kennengelernt, jetzt will ich irgendwie, wann sehe ich die jemals wieder? Und ich habe den ganzen Tag geheult und wusste nicht, war so hin und her gerissen, ich wollte einfach nur nach Hause, aber dieser Nachhauseweg war auch einfach so lang, das war so vor mir wie so eine Wand.
Da hat man auch keine Lust, ne? Das ist so wie abends ins Bett gehen, wenn man noch so auf der Couch sitzt.
Ja, was ich dann gemacht habe, ich habe mir dann einen Flug nach Thailand gebucht, weil dort eine Freundin von mir gerade unterwegs war und habe mit ihr dann noch eine Woche am Strand abgehangen. Und das hat total gut getan. Also man hatte einerseits die Freundin dabei und dann andererseits nochmal kurz eine Woche, um zur Ruhe zu kommen, am selben Ort in der Hängematte zu hängen und mal nichts zu machen, auch nicht zu arbeiten. Und dafür hatte ich dann auch noch das Geld. Und meine, ich hatte sowieso schon einen Rückflug von Bangkok gebucht. Aber das war wirklich ein Tag, wo ich mich selbst auch nicht wiedererkannt habe, weil ich einfach nicht aufhören konnte zu heulen und ich überhaupt nicht wusste, wo es herkam. So. Und seitdem kann ich da so ein bisschen besser mit umgehen, aber so doll hatte ich das auch nicht mehr.
Ich nehme mal an, das Feedback zum Artikel war durchwachsen, von verständnisvoll bis selber schuld, wenn du so weit reist.
Ich hatte tatsächlich keinen einzigen negativen Kommentar dazu. Also einer hat, glaube ich, gesagt so irgendwie so, ja, es ist auch ein bisschen irgendwie jammern auf hohem Niveau. Klar, verstehe ich auch. Aber die meisten waren so, boah, du sprichst mir aus der Seele, das ist mir auch schon passiert und es war mir immer zu unangenehm, darüber zu reden. Und so viele Leute, die echt erzählt haben, dass sie ihre Weltreisen abgebrochen haben, weil sie einfach nicht mehr konnten. Und das, ich weiß seitdem, dass so 4 Wochen für mich so die Zeit ist, wo ich irgendwie von zu Hause weg sein kann oder rumreisen kann. Also ich habe natürlich auch schon ein Auslandssemester gemacht, wo ich ein halbes Jahr woanders gewohnt habe und das war auch kein Problem. Aber dieses Rumreisen ist natürlich irgendwie kräftezehrend.
Was anderes, ne? Ein Semester, wo man studiert, beschäftigt ist und so.
Genau. Und wenn man rumreist, hat man eben auch so viele Eindrücke, die man nicht verarbeiten kann, weil immer wieder neue Eindrücke hinzukommen. Und das war so ein bisschen, eine Freundin von mir hat das ganz gut als emotional hangover beschrieben. Und so war es auch. Und das waren wirklich viele Kommentare, die wirklich dann gesagt haben, so boah, ja, und ich habe das Schnitzel vermisst und ich habe die Gespräche mit meinen Freunden vermisst und so. Und so ging es mir eben auch. Und ich glaube, deswegen ist es auch einer der mit erfolgreichsten Artikel so auf meinem Blog. Die Leute mögen das natürlich auch gerne, wenn man auch von den schlechten Seiten spricht. Und
ja, und Emotionen. Emotionen
sind Emotionen gut. Und ja. Pleiten, Pech und Pannen und so, das ja. Kommt natürlich gut an.
Hast du so eine richtig krude Reisegeschichte auf Lager?
Ja, ich habe tatsächlich die Tage noch drüber nachgedacht, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Naja, ich war letzten Herbst in Schottland. Und eins meiner Träume war es unbedingt, mit diesem alten Zug zu fahren, der für die Harry Potter Filme als Hogwarts Express
ich Fotos gesehen.
Genutzt wurde. Und da wir aber in dieselbe Richtung auch fahren wollten, wie der Zug fuhr und wir aber ja dann mit dem Zug das Auto nicht mitnehmen konnten und aber auch nicht wieder zurückfahren wollten, haben wir beschlossen, okay, wir fahren einfach neben dem Zug her und fotografieren den dann unterwegs. Wenn der über diese alten Viadukte fährt und in dem alten Bahnhof steht und so. Und ich hatte mir genau aus dem Internet rausgesucht, wann der wo ist, nach Zeitplan und sowas. Und dann ist einfach alles schief gelaufen. Also es hat erst geregnet, dann hat es nicht geregnet, dann hatten wir einen Trecker vor uns, dann hatten wir einen LKW vor uns, dann haben wir endlich dieses Viadukt gefunden und waren auch irgendwie rechtzeitig da, aber haben irgendwie den Weg zu diesem Viadukt nicht gefunden und mussten noch für den Parkplatz. Und alles ist irgendwie in die Hose gegangen. Und letztendlich kam dann der Zug und in dem Moment hat sich eine Wolke davor geschoben und man hat gar nichts gesehen. Und wir standen wirklich im strömenden Regen wie die begossenen Pudel und mussten einfach nur lachen, weil wir gedacht haben, so Mann, also bescheuerter kann es eigentlich nicht laufen. Aber das ist dann auch eine Geschichte irgendwie. Ne?
Ja, das ist so richtig Trainspotting-mäßig.
Ja.
Und ich hätte jetzt auch angenommen, dass der einfach also bei so viel Reisen auch einfach wirklich so die klassischen Sachen schieflaufen. Du sitzt irgendwo auf der Welt ohne alles. Und
ja.
Aber anscheinend kriegst du das gut gemanagt.
Naja, also ich kenne mich sehr gut und ich weiß, dass ich sehr oft Dinge vergesse oder Sachen verpeile und so. Und deswegen kontrolliere ich immer alles 10-mal. Aber ich habe auch noch nie einen Flug verpasst. Was aber auch wirklich nur an einem sehr tollen Taxifahrer in Berlin liegt, der mich mal in 20 Minuten nach Tegel gefahren hat, als mein Flug um 7 Uhr ging und ich um 6 Uhr in meinem Bett morgens aufgewacht bin.
Das ist sportlich.
Und das war auch wirklich mein Glück, weil das war eine Auftragsarbeit für eine Hotelkette und es sollte nach Ägypten gehen und es war wirklich so Berlin, München, München, Kairo, Kairo, Luxor und dann auf ein Schiff. Hätte ich diesen einen Flug verpasst, wäre halt wirklich, das wäre die Sau in Tüten gewesen. Ja, und ich habe es dank des Taxifahrers geschafft. Gott sei Dank.
Ich überlege, ich bin ja letztens nach Basel gefahren um 6.30 Uhr, ich bin ja ordentlich um 4 Uhr aufgestanden, aber ich stelle mir dann auch immer so 3 Wecker und aber ich bin auch so, dass wenn
ich mache das tatsächlich nicht mehr, also ich sage meistens, bitte bucht mir keinen Flug vor 10 Uhr morgens, weil ich verpasse den sonst oder wenn es halt nicht anders geht, manchmal ist es halt mit Langstreckenflügen so, da geht es nicht anders, dann bitte ich tatsächlich meine Freundin oder meine Mutter, mich anzurufen.
Die Patricia Camarata, die das NUF, mit der ich auch eine Folge hatte, die war, die hat, glaube ich, bei der Telekom beim Wegdienst gearbeitet eine Weile. Die hat auch lustige Geschichten.
Ja.
Ja. Kann man ja so sich wecken lassen irgendwie. Ich höre das öfters, dass Leute sich mit dem Telefon wecken lassen, aber funktioniert das so als Trigger besser, wenn das so das Telefon klingelt?
Naja, ich habe sowieso nur das Telefon, also okay. Auch der Wecker ist das Telefon. Das ist auch nicht so, dass ich das überhöre, aber mir passiert es bei dem iPhone manchmal, dass ich den Wecker so stelle, dass der keinen Sound hat. Wusste ich auch nicht, dass das geht, aber das passiert und dann klingelt er, aber man hört halt nichts. Und deswegen ist es mit dem Anruf ganz gut. Dann spricht man auch mit jemandem und ist dann auch wach und macht nicht den Wecker aus und dreht sich nochmal um. Das ist schon nicht schlecht.
Du hattest, ich gucke gerade die Liste, ich habe ja eine Liste mit Fragen, versuche, ob ich die logisch angeknöpft kriege. Du hast schon so ein paar Fäden aufgenommen, an die ich noch anknöpfen will.
Ja.
Lass uns doch kurz, du hast schon Dortmund erwähnt, du hast da nämlich studiert.
Ja.
Dortmund.
Ja.
Erzähl doch mal, wie ist es in Dortmund?
Toll.
Ja.
Ich vermisse das ganz doll.
Echt? Dortmund klingt für mich total langweilig, no offense.
Das habe ich auch gedacht.
Ja.
Das war so, dass ich bin am Niederrhein aufgewachsen, es ist nicht so weit vom Ruhrgebiet, deswegen ist so dieses Ruhr-Naturell schon so ein bisschen in mir drin.
Man hört es auch ein ganz kleines bisschen.
Ja, ja. Wobei meine Eltern immer sagen, dass ich Berliner, was gar nicht stimmt, aber für die ist es natürlich auch komisch manchmal, wenn ich zurückkomme. Und ich habe mich fürs Studium beworben an verschiedenen Unis in Nordrhein-Westfalen. Ich wollte damals nicht so weit weg von zu Hause. Bin überall durchgefallen und habe in Krefeld meine Prüfung bestanden. Und damals war das so, dass man sich dann mit dieser Note wie mit dem Abi-Zeugnis an den anderen Hochschulen wieder bewerben konnte. Also selbst wenn man die Prüfung nicht bestanden hat, konnte man mit der Note dieser künstlerischen Eignungsprüfung sich in einer anderen Uni einschreiben. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin im Nachrückverfahren in Dortmund reingekommen und dachte auch sehr, oh Gott, Dortmund. Ich hatte dann aber damals so eine meiner ersten Internetfreundinnen, die ich aus einem Designstudentenforum kannte, die hat auch dort im Nachrückverfahren einen Studienplatz bekommen. Da habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt. Habe mich in Krefeld wieder exmatrikuliert und in Dortmund immatrikuliert und habe dann da 6 Jahre studiert. Und ich habe das sehr geliebt. Das Ruhrgebiet ist, man denkt immer, das ist so dieser graue, dunkle, verrauchte Ort so ein bisschen. Und alle Leute sind super assi. Aber es ist echt schön. Also gerade in Dortmund gab es sehr viel Industriekultur. Die alten Brauereien und alten Zechen sind irgendwie umgebaut zu Museen und Freizeiteinrichtungen. Das Ruhrgebiet ist sehr grün. Wir haben ständig Ausflüge gemacht in die Ruhr, auf Halden, in Wälder. Die Leute sind sehr bodenständig und sehr offen. Und das ist das, was mir manchmal so ein bisschen in Berlin fehlt. Also ich habe mich in Berlin, als ich hergezogen bin, sehr schwer getan, einen Freundeskreis zu entwickeln, weil die Leute nicht so offen für neue Leute sind. Also es ist so, ja, wir können ein Bier trinken gehen, aber heute bin ich schon verabredet, dann lass es doch übermorgen machen. Und das ist nicht so ein, also im Ruhrgebiet hatte ich das eher so das Gefühl, das ist so, ja, ich bin heute schon verabredet, aber komm doch mit. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, so dieses, auch dieses bisschen Prollige und dieses, ich schreibe da auch auf meinem Blog ab und zu drüber über diese Sprüche, woanders ist auch scheiße und mach doch, was du willst und so diese Dinge, die sind mir so einverleibt und die fehlen mir manchmal so ein bisschen.
Also in Berlin kann man schon auch prollig sein. So ist
ja, klar, aber
anders prollig.
Anders, das ist nicht so. Ich muss auch oft sagen, manchmal wird man ja als Frau so mit Samthandschuhen angefasst, wenn es so um irgendwelche Sprüche geht oder sowas. Und dann bin ich immer so, hey, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich kann das vertragen. Also das ist so, ich mag diesen rauen Ton ganz gerne auch.
Okay, muss ich auf meine Wortwahl achten. So, Puppe, dann machen wir mal weiter hier. Wahrscheinlich verwechsel ich das, du kennst die Nina Lagrande, kennst du bestimmt.
Ja.
Ne? Die berichtet auch aus irgendeiner Stadt immer, es ist nicht
Hannover.
Hannover.
Auch eine tolle Stadt, sehr unterschätzt.
Ja. Wenn ich jetzt nach Hannover fahren würde, was müsste ich denn mir angucken?
In Hannover? Du müsstest nach Linden gehen, das ist ein sehr schöner Stadtteil. Die Eilenriede ist ein ganz toller Park. Ich mag sehr gern das IME-Zentrum, das ist so ein altes Wohn- und Einkaufszentrum, was zum Teil leer steht. Und das hat so ein, ich stehe so ein bisschen auf so diese alten Plattenbau-Architektur-Geschichten. Und das ist da der Fall. Und das ist auch ein sehr spannender Ort, weil da sehr viel entsteht, glaube ich auch gerade. Was ist noch toll in Hannover?
Dortmund.
Ja. Du hast Hannover gesagt.
Ja, hast du. Nee, ich meinte natürlich eigentlich Dortmund.
Dortmund. In Dortmund. Ich war natürlich jetzt sehr lange nicht da, ne? Für mich war das mehr so ein, willst du jetzt so Ausflugsziele
oder sowas? Das ist langweilig. Nee, sag mal eher so, was für dich irgendwie so wichtige Orte sind.
Für mich war das so Grillen im Westpark ohne irgendwelchen Dreck unter mir und komische Gestalten. Da ist es halt erlaubt, da ist Musik, da sind Leute irgendwie und das war schön. Kneipenkultur ist da natürlich auch und Trinkhallenkultur ist da was ganz Besonderes. Fußball ist was Besonderes, obwohl ich jetzt nicht Dortmund-Fan bin, aber und das ist so ein Ding. Ja, und da ist auch so ein bisschen, die Stadtteile sind auch sehr, das gibt es natürlich Brennpunkte und es gibt schönere Stadtteile. Die FH war auch so ein bisschen so ein zweites Zuhause, da habe ich sehr viel gemacht und machen können. Es war sehr offen dort. Das Schöne am Ruhrgebiet ist natürlich auch einfach, dass man, das ist so ein bisschen wie ein noch größeres Berlin. Also man ist von Dortmund in 5 Minuten in Bochum und in 10 Minuten in Essen und in 20 Minuten in Duisburg. Und da gibt es dann nochmal viel, viel mehr andere Sachen. Und
ich glaube, von der Größe her stimmt das, aber eben vom Gefühl nicht. Ne? Weil das, was du eben beschrieben hast, diese Großstadt-Einsamkeit, die ist, glaube ich, sehr typisch für Berlin. Und ich erlebe viele Menschen, die herkommen und so ein bisschen enttäuscht sind, weil die vorher immer nur Gast hier waren und dann war das irgendwie toll und dann ziehen die hierher und merken plötzlich so eine Kühle der Stadt, weil wenn man hier lebt, sieht man ständig Leute und ist auch eher so, ja, lass doch nächste Woche vielleicht treffen oder übernächste. Und das ist auch gar nicht persönlich gemeint, aber das ist halt einfach so.
Nee, ich habe das auch sehr, also ich glaube, ich habe das selber auch relativ schnell übernommen. Man gewöhnt sich da auch dran und für mich ist das auch heute nicht mehr so. Ich habe einen super Freundeskreis und so und wenn ich vor 2 Jahren vielleicht noch gesagt hätte, ich würde gerne mal woanders wieder hinziehen, sind meine Freunde die Leute, die mich hier halten und der Sommer in Berlin natürlich auch.
Der ist nicht der schlechteste, ne?
Nee, der ist toll. Ja. Das ist so ein bisschen, ich sage immer so wie Yin und Yang. Also Berlin ist die schönste Stadt der Welt im Sommer und die schlimmste im Winter.
Ja, ich habe auch, bei mir hat sich vor 3 oder 4 Jahren gab es so einen krassen Winter, wo noch so ein bisschen in Februar hinein war so eine Eisdecke über der Stadt. Das war sehr untypisch und irgendwann taute die ab innerhalb von einem Tag und dann lag so Hundescheiße von vielen Wochen auf der Straße. Das war so Berlin.
Ja, das ist das typische Bild, ne? Also so im März, wenn der Schnee dann taut, dann kommen diese Wetterböller und die ganze Zeug. Oder auch hier am Landwehrkanal, da sieht man dann auch, wenn der gefroren ist, was da alles für ein Zeug drin ist.
Ein bisschen eklig.
Ja, ist aber ganz schlimm. Schön. Ich weiß auch nicht, wie die Leute, also wie das passiert immer. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass es in Berlin keinen Sperrmüll gibt.
Wir haben eine
Man fährt dahin, ja, man bringt die Sachen
dahin. Was toll
dahin.
Ist, die Höfe sind toll.
Ja, das ist toll, aber das macht ja keiner.
Doch, ich mach das.
Im Ruhrgebiet ist es halt so, da ist dann Dienstags Sperrmülltag und da stellen die Leute die Sachen auf die Straße und dann werden die mitgenommen.
Ja, wobei wir sind jetzt hier in Neukölln, da ist es ja auch üblich, einfach die Dinge einfach auf die Straße zu stellen.
Ja, richtig, genau. Aber deswegen stehen sie dann da auch rum, ne? Oder liegen im Kanal oder so.
Bei uns im Friedrichshain in der Rigaer Straße haben sie es ja so geregelt, dass die Polizei mittlerweile den Sperrmüll wegräumt, weil das ist ja Gefahrengebiet.
Ja.
Das ist sehr lustig, wenn dann da so eine Matratze oder so hingestellt wird, dann twittert dann auch gerne mal die Polizei, dass sie jetzt Gefahrensperrmüll von der Rigaer Straße entfernt.
Ja.
Und alle so, da werde ich den also los, ja.
Ja, das ist so Großstadtverklappen, ne? Also, ja.
Also, was ich.
Ich meine, ich habe auch schon die schönsten Dinge auf der Straße gefunden. Der Sessel, der hier im Wohnzimmer steht bei mir, ist auch ein zu verschenken auf der Straße gewesen. Da findet man tolle Sachen, klar, aber meiste Zeit sind es kaputte Fernseher und Matratzen und irgendwelche halb zusammengefallenen Nachttischschränkchen oder sowas.
Ich habe auch gemerkt, es ist gefährlich umzuziehen und so auf halber Strecke etwas kurz auf der Straße abzustellen. Mhm. Das habe ich als jemand beim Umzug geholfen habe und dann mussten wir unseren Möbeln hinterherrennen. Also weil natürlich die Leute angenommen haben, dass es war gar nicht geklaut. Ne? Es war so, Möbel auf der Straße ist ja verschenken irgendwie.
Mein erster Mitbewohner war auch leider so jemand, was heißt leider, er hat gerne nachts Dinge mit nach Hause gebracht, also Sessel, Autotüren, Straßenschilder, solche Dinge. Alles, was er finden konnte, was nicht irgendwie festgetackert war, wurde mit zu uns in die Wohnung gebracht. Ja.
Weil meistens stellt sich bei solchen Sachen raus, dass man sie so bei Tageslicht oder
dann nicht mehr möchte.
Nee, so, ja toll, jetzt haben wir ein Stoppschild. Mhm. Yay.
Also das Schönste war wirklich die Autotür.
Ja, und wo kam die her?
Ich weiß, er hat mir neulich erzählt aus irgendeiner Tiefgaragensache. Ich weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich eines Morgens eine weiße Autotür. Ich würde sagen, von einem alten Golf oder alten Polo in meinem Wohnzimmer stehen.
Und wie lange war die hier?
Bis er ausgezogen ist, glaube ich, ja.
Man weiß
man hätte da auch, glaube ich, irgendwie ein cooles Art-Piece draus machen können, hätte man es denn gemacht.
Ja, nee, man ist ja beschäftigt, noch neue, weitere Sachen.
Ja, ja.
Ja. Ich finde interessant, dass Leute, die so in Städten wie Bochum, Dortmund und so sind, dass sie immer sehr betonen, dass das Ruhrgebiet, das ist, nimmt man das so wahr, wenn man da ist?
Ja, die Leute, also das ist der Pott, ne? Es gibt ja auch Blogs, die sich nur mit dem Pott irgendwie beschäftigen.
Ja.
Das ist schon eine andere Mentalität.
Das ist wichtig irgendwie, ne? Also ja. Dass man nicht nur sagt, wir sind Dortmunder, sondern es ist so.
Ja, ja, dass man ist stolz. Da gibt es auch wenig Rivalität unter den, also klar, Dortmund-Schalke und solche Sachen. Ja. Natürlich. Aber ich war immer gerne in anderen Städten auch. Es war schön. Kann man viel machen. Gibt es Landschaftsparks in alten Zechen, wo man dann die alten Zechentürme runterrutschen kann und in Gasometern tauchen kann und solche Sachen. Das ist schon cool.
Du hast, da wir noch bei deinem Studium sind, geschrieben, also du bist nach Barcelona für ein halbes Jahr, hast dort ein Auslandssemester gemacht und hast als Diplomarbeit einen Roman über Barcelona illustriert.
Ja.
Erzähl mal die Geschichte dazu.
Das war, also im Auslandssemester habe ich Der Schatten des Windes gelesen. Das ist ein Roman, der in Barcelona spielt. Zum Ende der Franco-Diktatur, glaube ich. Und das ist ein Buch, was so ziemlich jeder Erasmus-Student in Barcelona, der zu meiner Zeit da war, gelesen hat. Also wir haben am Strand gesessen und waren teilweise auf der gleichen Seite. Und dieses Buch ist ein tolles Buch, es hat mich unglaublich beschäftigt. Und ich habe mich dann 2 Jahre später dazu entschieden, dass eben, oder 1 Jahr später, das als meine Diplomarbeit nochmal anzugehen. Und ich bin dann nochmal für 2 Wochen nach Barcelona gefahren und habe mit einer Lochkamera die Schauplätze dieses Ortes fotografiert, oder die Schauplätze des Buches fotografiert und habe anschließend so eine Art Logbuch illustriert aus der Sicht des Protagonisten mit diesen Fotos und Illustrationen. Und habe mir so eine alte Handschrift angeeignet, so wie man damals geschrieben hat. Und Briefmarken und Münzen und Dinge aus dieser Zeit gesammelt und bei eBay bestellt und in alten Antiquariaten in Barcelona besorgt. Und das im Prinzip in ein Buch zusammen gefasst, ja.
Was heißt, war die Lochkamera selbst gebastelt?
Nee, das war, die steht dort im Regal, das ist eine Lomo Diana.
Ja.
Und da kann man im Prinzip die Linse abschrauben und dann ist es eine Lochkamera.
Das heißt, das Loch ist wirklich nur so Stecknadelkopf.
Genau, genau. Ich habe damals sehr viel zu Hause erstmal geübt mit Belichtungszeiten und verschiedenen Filmen, um eben auch das richtige Ergebnis rauszukriegen. Und habe eben auch dann diese Kamera genommen, weil damit es am zuverlässigsten war, als jetzt mit so einem selbstgebauten Ding. Und bin dann eben hingefahren und habe das dort damit fotografiert.
Warum hast du die genommen?
Um diesen alten Look zu kriegen.
Also die waren auch Teil dann der Illustrationen,
die genau, die sind in diesem Logbuch mit drin.
Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt. Ich liebe ja sowas. Was für Filme steckt man denn da rein in so eine Lochkamera?
Das sind Rollfilme, also Mittelformatfilme.
Und die muss man dann aber noch entwickeln, richtig?
Genau.
Okay, also das heißt nicht, dass man macht nicht auf so fertige Fotoplatten. So.
Nee, so alt ist es jetzt nicht. Also es ist auch nur eine kleine Plastikkamera.
Ja.
Man macht da Rollfilme rein. In meinem Fall waren es Schwarz-Weiß-Filme. Und die habe ich dann eben entwickeln lassen.
Benutzt du die noch, die Kamera?
Selten, weil ich, seitdem ich nicht mehr studiere, nicht mehr die Möglichkeit habe, dieses Mittelformat zu scannen.
Ah,
weil vom Dia, ja, oder okay. vom Film, nee, ja. Genau. Und dass die wenigsten Leute günstig entwickeln.
Schade, oder? Also diese ganzen Formate, eigentlich würde man gerne manchmal, wir haben auch zum Beispiel noch eine Polaroid zu Hause, Aber so Polaroid-Film, da musst du ja vorher irgendwie im Lotto gewinnen. Und naja. So, ich glaube, so
ich habe neulich noch mal eine zum Testen bekommen mit so ein paar Filmen und die waren dann auch, dann wird die Hälfte nichts und man ärgert sich nur, weil da so
Polaroid,
ein,
oder?
Ja, das war eine auch von Lomo. Ist auch eine super Kamera, aber ich habe mich einfach zu doof angestellt, die zu benutzen. Und dann ärgert man sich bei jedem Foto, was jetzt nicht so geworden ist, wie man es haben wollte. Ich bin aber sonst eigentlich ein großer Fan von analogen Kameras. Also ich habe ganz viele, ich habe die mal gesammelt, ich habe ganz viele. Aber inzwischen ist es leider so, dass sie alle nur noch so halb funktionieren. Und meine Lieblingskamera ist eine alte Canon Spiegelreflexkamera. Auch immer wieder kaputt ist und auch für solche Reisesachen einfach viel zu schwer. Also ich habe sowieso schon 3 Kameras dabei, dann kann ich nicht noch so einen alten, schweren Klopper mitnehmen.
Was für Kameras nimmt man denn mit als Reiseblogger? Also was nimmst du denn mit für Kameras?
Also ich habe meistens natürlich so eine digitale Spiegelreflex dabei mit 1 oder 2 Objektiven. Ich fotografiere aber meistens mit einer Festbrennweite und habe dann noch eine GoPro mit für eben so Sportsachen oder wenn ich irgendwie unter Wasser bin oder irgendwo was, wo jetzt die Kamera nicht in den Schnee fallen soll oder so. Dann natürlich das iPhone als Kamera und ich habe jetzt neuerdings noch so eine kleinere Kompaktkamera, die ich eben auch dabei habe für so Abendsachen, wenn ich mal nicht die dicke Kamera schleppen will oder auch tagsüber, weil ich eben nur mit der Festbrennweite fotografiere, dass ich dann nochmal mit der Kompaktkamera so ein bisschen in größere Möglichkeiten habe, falls es jetzt nicht das Ergebnis war, was ich will oder ich mich doch nochmal in die Landschaft ranzoomen oder ich bin in einem kleinen, engen Raum, dann kann ich die kleine Kamera dann auch nochmal verwenden.
Das klingt schon sehr kameranördig. Das ist ja jetzt nicht normal als Reisebloggerin, dass man so viele Kameras mit sich rumschleppt, oder?
Also die meisten haben schon jetzt irgendwie eine Spiegelreflex oder eine Systemkamera und die meisten haben auch eigentlich eine GoPro dabei und das natürlich das Smartphone. So, das ist so das, was man braucht. Und alles andere ist so on top.
Und nur mit iPhone kann man sich nicht durchschlagen?
Könnte man schon. Es gibt natürlich auch Leute, die das so professionell nur auf Instagram betreiben oder für andere Fotoplattformen. Es gibt auch Blogs, die mit Handyfotos gut klarkommen, aber mein Blog ist sehr fotolastig, sehr visuell und ich mache eben auch viel Video und auch im Auftrag und da brauche ich dann eben eine gute, große Kamera.
Kennst du diesen auf Instagram, diesen Axel Stoll? Axel,
ja.
Ja. Das fällt mir nur gerade ein, dem bin ich eine Weile gefolgt, aber ich glaube, letztens bin ich ihm auch wieder entfolgt. Der macht auch immer so sehr atmosphärische Fotos.
Ja, ich fand den auch eine Zeit lang ganz toll und dann war es mir zu viel Suppe. Also es war so viel Einheitsding. Vor einer Weile allen diesen, so schön das ist, aber all diesen Landschaftsfotografen mit ihren Kajaks auf türkisen Seen in irgendwelchen Berglandschaften, das konnte ich irgendwann nicht mehr sehen und dann habe ich da ein paar rausgeschmissen. Er war einer davon, aber er macht wirklich tolle Bilder.
Ja, genau. Das ging mir, also ich war auch sehr überwältigt von diesen tollen Bildern. Ich weiß gar nicht, wie ich die mal gefunden habe. Auf Instagram ist es ja immer so eine Frage, wie man andere Leute eigentlich findet. Hm. Aber irgendwann war mir das ein perfektes Bild zu viel.
Genau.
Also die kam in so einer Frequenz, dass ich dachte, ja, wie kann dann jetzt einen Tag später schon wieder so eine perfekte Szenerie sein? Ich meine,
das wird gesammelt, ne? Ja. Also die meisten professionellen Instagramer mit so einer großen Followerschaft, die machen an einem Ort 20 Bilder und dann wird das über Monate verteilt.
Ich glaube, was mir gefehlt hat, da waren immer so Emo-Texte dazu. Also so, der hat nicht so richtig Reiseberichte gemacht, sondern das war mir zu knapp.
Ja.
Also ich versuche jetzt auf Instagram was anderes. Ich mache ja immer so Essensfotos, aber erzähle immer eine lange Geschichte dazu. Das
ja.
ist also so Microblogging, was ich mache, weil ich das für mich persönlich interessanter finde. Das heißt nicht, dass es besser ist, aber ich mag das mehr bei so einem gelackten Fotos und ich mache schon auch eher, na gelackt sind sie nicht, aber sie sind schon sehr arrangiert auch, ja. dass sie hübsch aussehen. Und dann versuche ich aber mal eine Geschichte dann wenigstens dazu zu erzählen. Und ich glaube, das hat mir gefehlt bei ihm. Das, so, da
das Ding ist ja, dass ich wurde neulich gefragt für ein Zeitungsinterview, ob Instagram Blogs ablöst gerade.
Ja.
Und ob ich davor Angst habe. Ja. Und das sehe ich überhaupt nicht so, weil genau wie du sagst, also Instagram ist gut für so eine Reiseinspiration oder für dieses wow, tolles Foto. Ja. Aber das ist nicht, um wirklich Informationen zu finden. Und wenn die Leute, sagen wir mal, nach Schottland fahren wollen, dann gucken sie halt in Magazine und auf Blogs und auf Vergleichsportale, um zu schauen, wo fahre ich hin. Und das kann Instagram nicht leisten. Was ich mache, klar, wenn ich weiß, ich fahre nach Schottland, dann gucke ich auch auf Instagram unter Location Tags oder bei bestimmten Instagrammern so, wo kann man denn noch gute Fotos machen? Aber ich finde da nicht meine Informationen zu einer Reise. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Instagram jetzt ablöst. Und irgendwie war Instagram ja auch schon, ist ja auch schon eine ganze Weile da. Und das, ich finde, das kann sehr gut koexistieren.
Ja, also ich habe es versucht, ja, auszureizen. Ich habe irgendwann mal, hat es mich geritten, und ich dachte, ich poste jetzt mal ein komplettes Brötchenrezept.
Ja.
Und habe ein Bagelrezept habe ich gepostet. Und das hat sehr viel Echo gefunden. Mhm. Mir haben mehrere Leute berichtet, dass sie angefangen haben zu backen mit der Begründung, wenn ein Rezept in, weil die vorher halt nicht gebacken haben, und sagt, also wenn ein Rezept in einen Instagram-Post passt, dann kann es nicht so schwierig sein. Das war lustig. Und dann habe ich einen Sauerteig-Kurs gemacht auf Instagram. Da habe ich so, also ich liebe das ja so mit Medien rumzuspielen, habe dann wirklich einfach sozusagen in Echtzeit immer, und jetzt mache ich gerade das und das, und das war cool. Auch witzig. Weil auch heute noch kriege ich Fotos von Leuten, die stolz ihre Schusterjungen irgendwie backen. Yeah. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ja, wenn du so merkst, du hast jetzt den Leuten schöne Brötchen nach Hause gebracht. Und ich habe aber natürlich, also einerseits habe ich die Stärke gemerkt, ich habe gemerkt, das geht, weil alle haben mir einen Vogel gezeigt. Ich habe gesagt, du, ich mache einen Backkurs auf Instagram. Und also, ja, nee, ist klar. Und es funktioniert aber. Ich habe es halt vorher angekündigt, dann haben die Leute halt in Echtzeit sozusagen, also in Echtzeit heißt so, ne, Sauerteig, das dauert ja alles ewig, mehrere Tage, haben die immer wieder gesehen, wie es vorangeht. Aber das ist dann auch irgendwie weg. Also
genau, das ist das Ding. Also wenn ich jetzt nach einem Sauerteig-Rezept suche, dann würde ich nicht auf die Idee kommen.
Ja.
Oder ich würde es wahrscheinlich noch nicht mal wiederfinden.
Ja. Hashtag
wenn
ich schon Sauerteig-Kurs auf Instagram.
Okay. Weiß ich Bescheid. Genau. Aber grundsätzlich, ne?
Ja.
Das ist bei mir, ich mache öfter mal Screenshots und ich kriege natürlich auch viele Fragen, wo ist das genau? Wo hast du da übernachtet? Hast du mal noch einen Tipp oder sowas? Das beantworte ich dann auch immer, wenn es nicht so privat ist, aber das ist trotzdem nicht, das ist eher ein Inspirationsmedium als ein Informationsmedium.
Ja, und ich habe letztens habe ich festgestellt, es gibt eine Messaging-Funktion bei Instagram, also man kann ja Leute anschreiben. Ich habe gesehen, dass mich lauter Leute anschreiben. Ich wusste ja gar nicht, ja, darüber informiert und so ganz viele Fragen. Und ich so, oh mein Gott, das war schon.
Das ist das Problem, ich glaube, da muss man erst so eine Anfrage schicken, um eine Nachricht schicken zu können. Und ich habe auch neulich echt so 6 Monate alte Sachen da gefunden. Und ich dachte so, oh, und das war dann auch teilweise so von Kunden, irgendwie können wir das Foto verwenden. Ja. Ich meine, gut, die haben dann auch meine E-Mail-Adressen, hätten sie auch da fragen können. Aber das ist wirklich doof, weil die Leute. Das ist
dann so arschig irgendwie, ne?
Voll. Die Leute denken, die können einen da erreichen und man sieht es einfach nicht.
Ja, also es tut mir sehr leid, wenn ich wollte niemanden verletzen. Das Problem ist, ich traue mich jetzt nicht, jetzt noch zu antworten, weil das wirkt so, naja, ich
habe das gemacht.
Ja, ich werde das auch noch machen, aber ich war erstmal überfordert davon.
Ja, ja.
Und es waren auch so ganz ernst gemeinte Fragen, so, ja, sag mal den Sauerteig und wie kann ich denn und so. So ganz niedliche Fragen.
Ja. Blöd.
Ja, also das war das auf Instagram. Letztens hat mich einer angepinkt, der auf Snapchat ein Rezept gepostet hat, was natürlich das nochmal eine Stufe weiter dreht, weil du halt nur 24 Stunden lang das angucken kannst. Er hat dann auch irgendwann geschrieben, so, hey, mein Rezept ist bald weg, du musst es jetzt, hast noch 10 Minuten Zeit, es anzugucken oder so. Das fand ich ziemlich witzig. Es war dann irgendwie, ich weiß, auch irgendwie Brötchen oder so. Aber ich fand das schon witzig, den Gedanken in einem Medium, das nach 24 Stunden weg ist, Rezepte zu posten.
Ja, also ich habe auch teilweise mir solche Sachen, Tutorials auf Periscope angeguckt. Das geht aber natürlich am besten natürlich mit so Sachen, die man dann auch live dabei dann schon mitmachen kann. Ne?
Ja. Also Snapchat, kann ich verraten, ist nicht das beste Medium für Backkurse.
Da kann man ja dann auch nicht mehr wieder hin zurück. Es sei denn, man postet es dann nochmal auf YouTube, aber dann ist es ja wieder was anderes.
Da fällt mir ein, was ist eigentlich geworden? Sollte man bei Snapchat nicht mehr irgendwie so Geld überweisen können? Hast du das mitbekommen?
Nee. Habe ich nicht, leider.
Also musst du dazu sagen, dass du auch gerne Snapchat ist, ne, in letzter
Zeit? Seit kurzem erst, ja. Ich habe das so ein bisschen für mich entdeckt. Ich bin aber auch immer noch so ein bisschen noch nicht so ganz überzeugt. Also, weil das jetzt in meinem Fall fehlt mir so ein bisschen das Feedback. Ich weiß nicht, finden die Leute das gut, was ich da jetzt mache? Und das, was ich so sehe, ist auch irgendwie zu banal und generisch. Ich mag ja, also was viele an Instagram nicht mögen, dass das so kuratiert ist, das mag ich ja ganz gerne. Und bei Snapchat ist es manchmal stundenlang irgendwas, wo ich denke, mein Gott, die Lebenszeit, die hätte ich gern zurück. Aber sonst ist es, macht es total Spaß und man kann natürlich, das bringt mir so ein bisschen dieses Live-Berichten von Reisen auch zurück. Was mit Periscope auch ging, aber da meistens nicht die Zeit für ist auf solchen Reisen, aber bei Snapchat kann man dann schon hin und wieder mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen bringen und das macht schon Spaß.
Das finde ich, also das finde ich eben das Angenehme, dass es ist einem da ein bisschen egal, wie man aussieht. Und voll. Ne, es ist so, mir fällt auch, ey, siehst du halt irgendwie glänzend auf der Stirn, speckig, ist egal. Sende weg und dann ist es eh wieder weg. Das mit dem Feedback ist für mich auch weiterhin merkwürdig, wobei ich immer mal wieder Feedback kriege und das ist dann auch schön. Also wenn dann so jemand einen Chat schickt oder irgendwie.
Ja, das kriege ich auch hin und wieder, aber das ist natürlich trotzdem, weiß man nicht, hat denn jetzt der Mehrheit meiner Leute, die mir folgen, haben die das kapiert oder fanden die das gut? Mache ich das hier alles Perlen vor die Säue? Ich, keine Ahnung, so, ne?
Ja, also ich habe nur gesehen, die einzige Interaktionsmöglichkeit, die immer so genutzt wird, ist dieses Abstimmen per Screenshot.
Was ja, mich, das finde ich auch albern.
Das ist merkwürdig. Ne? Ja. Ich finde es lustig, weil es so ein Medienhack ist, aber es ist.
Ja, ja, klar.
Ja, es ist merkwürdig. Aber ich mache es auch gerne, wobei ich mich immer ein bisschen wieder dazu überwinden muss nach ein paar Tagen. Also manchmal nicht so im Alltagstrott, ich habe ja mehr natürlich so Alltag, 9-to-5 und so. Und daraus das dann zu machen, fällt mir manchmal schwierig und manchmal habe ich auch so Laber-Flash-Runden irgendwie. Das Lustige ist, als ich auf der Republika war, habe ich die Sprechtrainerin getroffen, die auch vor ein paar Folgen hier zu Gast war und die hat dann gesagt, ja, ich folge dir auf Snapchat, wir müssen mal ein bisschen über Snapchat reden, also du hast da 10 Sekunden Zeit und du solltest dir nicht, das war sehr lustig, das kam gleich so professionelles Stimmfeedback zum
Snapchat, das war irgendwie witzig. Ich finde auch meine Stimme immer komisch. Ich habe auch das Gefühl, dass selbst wenn ich jetzt so Snaps an meine Freunde schicke, dass das so ein bisschen aufgesetzt ist. Obwohl ich das nicht mit Absicht mache.
Es ist auch aufgesetzt. Ich meine, du sprichst halt in eine Kamera.
Ja, also genau. Das ist so. Man sagt immer, Snapchat ist so natürlich und so, aber es ist auch nicht. Also nee. Es ist auch, man achtet schon auch darauf.
Ja, also so. ich finde mich total steif. Deswegen mache ich es aber gerne, weil ich versuche, darüber lockerer vor der Kamera zu werden. So, ich glaube, dafür ist es ein ganz guter.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, als nächstes möchte ich gerne Facebook Live ausprobieren.
Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe das schon sehr lange tatsächlich zur Verfügung, aber ich habe mich bisher nicht getraut, weil ich gar nicht so viele Facebook-Fans habe und ich dann immer gedacht habe, ja, aber das ist ja total doof, wenn ich das jetzt mache oder das ist da so eine Person irgendwie. Ist. Und ich habe auch aus der Zeit, wo ich meine Periscopes da gemacht habe, so ab und zu, man ist einfach so mega aufgeregt. Also ich habe wirklich immer am ganzen Körper gezittert, wenn ich da meine Periscopes irgendwie rausgejagt habe und man hat die ganze Zeit Angst, irgendwas Falsches zu sagen und so. Deswegen habe ich mich mit Facebook Live noch nicht getraut.
Ja, also ich habe, ich glaube ein bisschen halt die Angst habe ich verloren dadurch, dass ich wirklich alles ausprobiere. Mittlerweile und ich krieg auch gerade so für so Blödeltests irgendwie, also ich weiß einmal, das war so 2-3 Monate her, bin ich abends, war kurz vor 12, bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren, habe einfach das Handy vorne reingemacht und Periscope angemacht und dann einfach so, ja, hier fahrt durch die Stadt und dann schalten da plötzlich Dutzende Leute rein und labern dich irgendwie zu.
Ich gucke bei sowas auch gerne zu.
Ja, ne, das ist nämlich das, ich kriege dann auch das Feedback, also dann, oder ich habe irgendwie ein Auto gesucht morgens und es war so, ich hatte keine Lust, war so schlecht gelaunt angemacht und dann fangen irgendwie Leute aus aller Welt dich an, ja, wo ist denn das? Ah, Berlin, keine Ahnung, bist du aus Ostdeutschland, Westdeutschland, also so, das macht irgendwie Spaß.
Ja, ich habe eine Freundin, die Heike Kaufold von Köln vermarkt, das ist so ein Familienreiseblog und die ist letztes Jahr, ich glaube es ist vor einem Jahr, ist sie zum nördlichsten Punkt in Norwegen gefahren und hat im Prinzip diese Fahrt live auf Periscope gestreamt, also jetzt nicht nonstop, aber die hat dann teilweise wirklich da so eine halbe Stunde Fahrt einfach nur durch die geilen norwegischen Straßen und dann saß ich natürlich auch hier in Berlin auf dem Sofa und habe mir das
angeguckt. Es gibt ja auch einen Markt für S-Bahn-Videos, ja?
Also so, weil ich aber auch wusste, da sitzt jetzt da irgendwie jemand, den ich dann Bonus auch noch kenne. Und einen Abend stand sie dann auch irgendwie Mitternachtssonne irgendwo und hat, da war es hier nachts um 2 und da war es taghell und dann hat sie so ein bisschen erzählt, Und da waren ganz viele Leute, die da dann gefragt haben über ihre Reise und so. Das war super spannend, klar. Ist schon ein schönes Medium. Für mich zum Stream selber, mir ist es zu aufregend.
Das ist lustig, weil du ja gerade so erzählt hast, dass du aus dem Ruhrpott bist. Und,
aber ja, bei manchmal. Videos
anscheinend, das ist dann too much.
Ja, also ich habe auch kein Problem damit, irgendwie eine Kamera zu reden oder so. Ja. Das ging auch dann mit der Zeit, aber ich finde das dann auch, manchmal ist man dann ja auch, da sind dann Leute um einen rum und so und dann hält man da so doof das Handy stundenlang hoch.
Alter, ich kann noch meine aufregendste Fernsehgeschichte erzählen. Die hab, ich glaube, die habe ich ja noch nicht erzählt. Ich habe ja früher beim Fernsehen gearbeitet.
Ich auch.
Das war 1999, 2000 rum, habe ich bei Meta Productions gearbeitet. Die haben Akte und Fahndungsakte gemacht mit Ulrich Meier. Mhm. Und damals habe ich noch nicht dort gearbeitet, da war ich aber eingeladen als Experte für eine Sendung bei Fahndungsakte. Da ging es um Computerkriminalität. Mhm. Und ich sollte zeigen, wie Computer gehackt werden. Und ich dachte, wie zeigt man denn, wie Computer gehackt werden? Und dann haben wir Folgendes vorbereitet. Das Studio war in Adlershof und es gab eine natürlich Nachrichtenstudio Sat.1 in Berlin-Mitte. Und ich habe auf dem Computer in Berlin-Mitte eine Backdoor installiert. Das hieß Loftcrack, glaube ich. Das war so ein klassisches Programm damals. Das konnte man auf Computern installieren, um die dann fernzusteuern, heimlich übers Internet. Das habe ich dort also installiert. Und dann mussten wir ganz aufwendig einrichten, dass wir uns von dem Studio und dem anderen Computer einwählen können, weil so Internet war ja 2000 rum noch nicht so allgegenwärtig, wie es heute ist. So. Mhm. Idee war also folgende, ich sollte live sollte Folgendes passieren. Ich sitze im Studio in Adlershof. Die Nachrichtensprecherin, irgendeine bekannte Sat.1-Sprecherin, ist in ihrem Studio in Mitte und ich tue verrückte Dinge mit ihrem Computer vom anderen Ende von Berlin aus. Und dann passierte Folgendes. Es war gerade Pause. Und es hieß ja, jetzt bist du gleich dran, Kasper. Ich saß also schon im Studio, ich hatte vorher alles eingerichtet, alles funktionierte. Und dann war schon so die Live-Schalte, aber halt noch nicht während der Sendung. Und die Frau sagt so, ja, ich habe so getestet, ob alles geht, und habe so ihr CD-ROM-Laufwerk offen zugemacht. Heutzutage muss man fast erklären, was ein CD-ROM-Laufwerk ist. Es war also offen. Und die Moderatorin sagte dann, ja, ich mache das wieder zu. Und ich sah schon, wie ihr Finger sich nicht dem CD-ROM-Laufwerk näherte, sondern dem Ausschalter des Computers. Und ich so, nein! Und dann so, pff, ging der Computer aus auf der anderen Seite. Und damals war ja Computerstarten doch eine größere Aktion. Und dann saß ich da in dem Studio das erste Mal im Fernsehen und wusste, okay, irgendwie so in 3 Minuten, weil da zählt die ganze Zeit ja auch jemand. Und ich war total in Panik. Ich glaube, ich habe geschwitzt wie nie in meinem Leben. Und da war es sehr interessant, diese Fernsehprofis kennenzulernen, die dann so zu dir kommen und sagen, alles wird gut, das kriegen wir alles hin. Da war so ein Betreuer. Und das klappte dann auch alles. Und also die Live-Vorführung, alles lief dann nachher. Und das Interessante war, später wurde ich angestellt in der Firma und war dann anderthalb Jahre. Und dann habe ich ja die Fernsehwelt dann kennengelernt und habe dann bekommen, dass die natürlich alle 1000 Tode gestorben sind damals. Während die mir aber so professionell gesagt haben, du, ist alles kein Problem, das kriegen wir hin. Mhm. Und dann aber, wenn du plötzlich auf der anderen Seite bist, weißt du, oh Gott, das ist alles, nein, das ist kaputt und so. Und ich glaube, das war der schrecklichste Fernsehmoment, den ich je hatte. Deswegen, es kann nicht mehr schlimmer werden als dieses
eine. Das ist immer das Schöne an solchen Momenten, wenn sowas passiert. Ne? Mir passieren auch hin und wieder so Sachen.
Wo warst du denn beim Fernsehen?
Ich habe während des Streams beim WDR in der Lokalzeit gearbeitet und habe dort eben die Live-Sendung betreut im Sinne von, entweder habe ich Aufnahmeleitung gemacht oder die Bildspeicherfotos vorbereitet. Das heißt, die Bilder, die hinten in dem Screen, der hinter dem Moderator hängt, zu sehen sind. Oder die Bauchbinden vorbereitet und live eingeblendet. Und das war für mich der stressigste Job der Welt, weil man hat so eine Liste vor sich liegen mit genau den Sekunden, wo man das einblenden muss in den Beiträgen. Und es ist ja live. Und ich bin jemand, der sich ganz schwer auf sowas konzentrieren kann. Ich gucke dann auf die Uhr und auf diese Sekunden und vergesse während der Zeit, dass ich auf die Sekunden achte. Und es war für mich, dieser Job war das Schlimmste, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich vergesse, den scheiß Knopf zu drücken.
Augen auf bei der Berufswahl, oder?
Ja, und das wurde halt immer so eingeteilt. Also es war so ein Rotationsprinzip. Die hatten, glaube ich, so 10 oder 12 Werkstudenten. Und da wurde man dann eben eingeteilt für den Job. Und ich habe immer gesagt, boah, will jemand mit mir tauschen? Ich kann das nicht. Ich habe wirklich lieber Aufnahmeleitung im Studio gemacht oder irgendwie blöder Kabelträger oder so, als das. Das war wirklich sehr stressig.
Es klingt auch so, als hättest du so ein Hypnosependel zugesehen und deine Aufgabe war, im richtigen Augenblick irgendwas zu drücken.
Genau so ist das, ja.
Sehr witzig. Ja, ich finde, Bauchbinden ist auch ein wirklich tolles Wort,
wie
ich sehe. Also nochmal kurz zur Erklärung, was eine Bauchbinde ist. Das ist, wenn man im Fernsehen Menschen sieht vor allen Dingen und drunter steht dann irgendwie, weiß ich nicht, Politiker der SPD oder so, das ist dann die Bauchbinde.
Da durfte man sich dann auch nicht vertippen und so.
Da gibt's, wobei das ja auch so ein bisschen...
Es wurde auch kontrolliert natürlich, aber...
Aber es hat auch, ich finde heutzutage so ein bisschen, ist ja auch nicht negativ, wenn dann auf Twitter drüber gelästert wird. Also
damals gab es noch kein Twitter. Ja, also es gab es schon, aber
es gab keinen Mehrwert davon. Ne?
Nicht in diesem Ausmaß. Nee.
Ich frage mich, wie oft man heutzutage aus Versehen klingt.
Ja, ja, nee. Bei uns sind auch da schon mal ein paar kleinere Pannen passiert, natürlich. Ja. Ne? So, dass mal meine Nase im Bild war, weil ich als Aufnahmeleitung irgendwie vor der falschen Kamera stand oder sowas. Ja. Klar. Wir haben auch immer, ich glaube, alle 2 Wochen Planet Wissen aufgenommen dort. Und das war eigentlich immer spannend, weil das dann die Sendung zu einem bestimmten Thema war und dann konnte man sich voll mit diesem, auf dieses Thema einlassen, dann zum Beispiel Kaffee und dann wurden da gab's Experten und dann gab's irgendwie verschiedene Kaffeepflanzen im Studio und das war immer spannend, weil dann jede Sendung was anderes war und dann konnte man.
War aufwendig, oder? Fernsehen?
Voll aufwendig, aber hat mega Spaß gemacht. Ja.
Also ich finde auch krass, wenn ich jetzt so dran denke, was das für ein Aufwand war und heutzutage kannst du mit so einem, weiß ich jetzt nicht, mit so einem Smartphone bloggen, fotografieren und Video streamen, also so auf allen Kanälen irgendwie gleichzeitig präsent sein.
Ja.
Sagen wir mal, jetzt so ein Telefon kostet, weiß ich nicht, 600 Euro. Das ist schon krass, also was sich da verändert hat.
So. Total. Also ich meine, allein, dass wir jetzt irgendwie mit Drohnen rumfliegen, jeder Privatmann kann sich so ein Ding kaufen. Das finde ich auch schon ein bisschen gruselig. Also die sind mir sehr suspekt.
Ist das nicht für dich auch was als Reisebloggerin? So eine Drohne?
Voll, klar. Also ganz viele meiner Kollegen haben so ein Ding und ich finde die Bilder auch toll. Aber für mich lohnt sich der Aufwand nicht. Also ich habe auf den Reisen, die ich mache, meistens nicht die Zeit, da jetzt noch das sind nicht so aufwendige, große Produktionen für Videos, dass ich die Zeit hätte, da jetzt eine Drohne auszupacken. Und wie gesagt, mir sind die suspekt. Also ich habe dann immer Angst, dass sie mir gegen den Kopf fliegen oder
das tun sie auch.
Gegen einen Baum oder dass sie irgendwie über die Klippe und weg und so.
Ich habe letztens eine Drohne mir gekauft, weil ich wollte jetzt auch mal extra eine Preiswerte für 50 Euro.
Ah ja.
Habe sie ausgepackt und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, habe sie ausgepackt bei uns im Garten, wir haben einen ganz kleinen Garten, habe sie hochfliegen lassen und nach 10 Sekunden hat sie es geschafft, in den 1 Quadratmeter großen Wasserbottich zu fallen. Also es war irgendwie so, und ich dachte noch, sie wird doch jetzt wohl nicht so. Dann knallte sie da rein und dann ist meine Tochter geistesgegenwärtig, hat sie sich einen Spaten geschnappt, hat die rausgeholt und dann hat die sich weitergedreht, als sie es wieder rausgeholt hat. Das war sehr beeindruckend. Und dann habe ich sie eine Woche lang getrocknet und dann ging sie wieder. Das war
gut.
Genau. Beziehungsweise die Geschichte ging auch weiter. Die ging dann erstmal nicht, sie flog dann nicht mehr. Und bis ich gelernt habe, dass es verschiedene Propeller gibt an Drohnen, die irgendwie falsch zusammengesteckt waren. Genau, aber das war jedenfalls ich bin ja sehr talentiert, was sowas angeht.
Also ich würde das auch super gerne mal ausprobieren, aber immer wenn ich irgendwo in Gegenwart einer Drohne war, habe ich mich meistens duckend irgendwo versteckt, weil ich Angst hatte, dass es auf mich abstürzt.
Ja, sie sind auch beeindruckt. Wobei die kleinen Kinder, die tun auch nicht ganz so doll weh.
Ja, aber die sind so anfällig für Windböen und solche Sachen. Ne?
Ja, da sind sie wirklich. Lass uns noch über was anderes sprechen. Kriegen wir jetzt auch keinen guten Bogen hin. Da müssen wir jetzt einfach das Thema wechseln. Du hast mir noch geschrieben, dass du dein Abitur in einer katholischen Schule gemacht hast.
Ja.
Die hat auch einen ganz tollen Namen gehabt, Liebfrauenschule, das ist ein schöner Name.
Ja, das ist das Kloster unserer lieben Frau. Ja. Das ist ein Schwesternorden, den es deutschlandweit gibt oder ich glaube sogar weltweit. Ja. Aber in Deutschland heißt er eben unserer lieben Frau und deswegen Liebfrauenschule. Ja, und da war ich.
Ich sage dir jetzt mal, wie ich mir ein katholisches Gymnasium vorstelle. Also das war so entweder so roter Kachel, so roter Klinkerbau oder so Fachwerk und ihr habt alle so Einheitskleidung getragen und ihr musstet morgens beten und sehr still sein und musstet im Garten Kräuter anpflanzen.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung. Ein paar Dinge davon sind sogar wahr. Also es war die größte Schule bei uns im Kreis, deswegen bin ich dort auch hingegangen, weil das eine durch den Orden eine halb private Schule war. Das heißt, es wurde durch den Orden bezahlt und die Hälfte staatlich bezahlt. Das heißt, es gab mehr Lehrer pro Schüler und deswegen wollte ich dann da so gerne hin. Da hatte mir aber keiner erzählt, dass ich dann samstags in die Schule muss und dass ich jede Woche in die Schulmesse muss und dass jeden Morgen gebetet wird und dass ich bis zum Abitur Religion nicht abwählen kann.
Was jetzt aber keine Überraschung ist an der katholischen Schule.
Nee, aber damals war ich 10, wo ja. man das Gymnasium, da ist einem sowas irgendwie egal oder man kennt das Ausmaß dessen noch nicht so, ne? Ja. Und es war tatsächlich, es war ein moderner Bau mit einem Altbau im Anschluss, mit einer Kirche und diesem Kloster und einem Internat, wo aber zu meiner Zeit nur noch 4 oder 5 Schülerinnen waren.
Das ist ja auch ein bisschen spooky.
Ja, die kamen dann halt von weiter her und sind auf diese Schule gegangen. Meine Mutter ist auch auf die Schule gegangen. Da war das damals wirklich so halb Internat, halb lokale Schülerin. Da war es auch noch ein reines Mädchengymnasium, zu meiner Zeit schon nicht mehr. Also da waren auch Jungs. Da war es dann aber, bei uns in der Klasse waren, glaube ich, 8 Jungs und 20 Mädchen. Ja, und da ist es dann, also es war moderner, als man denkt. Wie ein ganz normales Gymnasium eigentlich, aber man hatte hier und da so seine Grenzen. Ne? Wie eben diese Schulmesse oder man durfte nicht die Bravo lesen, weil das könnten ja die Nonnen sehen.
Erzähl mal, was ist eine Schulmesse? Wie funktioniert
das? Das war, ich glaube, in der Unterstufe musste man dann noch jede Woche hin. Das war dann irgendwie mittwochs in der ersten Stunde anstatt eine Unterrichtsstunde, ging dann die ganze Schule oder die ganze Unterstufe in diese Kirche in der Schule und der schuleigene Pastor hat dann da eine Messe gehalten. Und das war jede Woche die gleiche.
Du bist nicht katholisch?
Ich bin katholisch, aber nicht gläubig. Meine ja. Eltern auch nicht. Also
ich war ja selber in der Sophienkirche in Berlin und 9 Jahre Christenlehre und schwerst Atheist, nicht dadurch geworden, aber währenddessen immer mehr gemerkt, dass ich Atheist bin. Das heißt, ich kenne das, in der Kirche zu sein und einen Gottesdienst zu erleben und den sich so ein bisschen außenstehend eigentlich anzugucken. Ich stelle mir es jetzt krass vor, dann jede Woche in so einer Messe zu sein. Was macht man denn dann da?
Man starrt das Kreuz an der Wand an. Also das ist wirklich... Man konnte das ja dann auch nach, ich sag mal, 2 Monaten auswendig runterbeten, weil das ja wirklich jede Woche das Gleiche war, jahrelang.
Das ist immer, ich muss
immer das Gleiche,
fragen.
Ja.
Also ist es
wurde
so
dann,
eine Messe, gibt es da nicht noch eine Predigt oder
ja,
so?
Ja, es wurde mal hin und wieder was anderes vorgelesen so oder mal irgendein aktuelles Thema aufgegriffen. Aber meistens, es waren immer dieselben Gebete, es waren immer dieselben Lieder, es war immer derselbe Ablauf so. Ja, und ich habe das sehr viel geschwänzt und habe sehr viel Strafarbeit dafür machen müssen. Die war dann aber besser, als in der Messe zu sein. Das war dann, die Schwestern haben dann eben für einen guten Zweck, damals hat man das so gemacht, so Briefmarken gesammelt und so Alu-Joghurt-Scheiß irgendwie. Und ich weiß nicht, was sie daraus gemacht haben. Auf jeden Fall mussten wir dann stundenlang Briefmarken aus Umschlägen ausschneiden. Und das war besser, als in dieser Messe zu sitzen.
Eine abgestempelte Briefmarke?
Ja, ich weiß nicht, was die damit gemacht haben.
Das klingt aber sehr suspekt.
Ja, das ist ne? Die 90er. Keine Ahnung.
Das klingt sehr 90er-mäßig irgendwie. Ich weiß noch, da war auch irgendwas, hat man damals nicht irgendwie von Kaugummipackungen immer den Barcode ausgeschnitten, weil angeblich kann man damit irgendwas sammeln?
Ja, irgendwie so. Na? Also wir haben auch wirklich so Joghurtbecherdeckel da sammeln müssen und sowas und sortieren müssen.
Das ist sehr merkwürdig.
Ich glaube, das war einfach auch nur so Beschäftigungstherapie. Keine Ahnung. Ja, das.
Jetzt interessiert mich aber, wie war denn das zwischen, okay, du schwänzt, wurde da die Anwesenheit aktiv überprüft?
Nee, aber man durfte sich halt nicht erwischen lassen. Ne?
Okay,
manchmal fiel es halt auch auf, wenn man nicht da war.
Okay, dann fiel es auf und dann musstest du dann zu einer Schwester zum Gespräch?
Ja, oder zum Direktor oder zu meiner Klassenlehrerin oder so. Und dann wurde das dann halt festgelegt, wann ich da nachzusitzen
hatte.
Das
war dann so ein 1:1 Gespräch und dann so, nee. Nina?
Nee, das wurde dann nur gesagt, hier, ihr wart nicht in der Messe, ihr müsst dann Donnerstagnachmittag eine Stunde länger bleiben.
Das klingt aber fair, der Deal.
Ja, Ich war sowieso die ersten 2 Jahre in der Nachmittagsbetreuung auch, weil ich das selber wollte. Da konnte man dann länger in der Schule bleiben und dort eben spielen und Hausaufgaben machen. Und ja, ob ich jetzt da war oder ob ich Strafarbeit gemacht habe, war dann irgendwie egal, ne? Das habe ich aber auch nur, also ja, ich glaube 1,5 Jahre gemacht und dann nicht mehr.
Was hast du 1,5 Jahre gemacht?
Diese Nachmittagsbetreuung, das war freiwillig. Mhm. Genau. Das war mir dann irgendwann zu viel, weil wir, wie gesagt, auch Samstagsschule hatten. Und dann hat man irgendwie...
Das ist witzig. Ich habe doch so eine ganz frühe DDR-Erinnerung. Ich war ja 3 Jahre noch in der DDR in der Schule. Wir hatten da irgendwie jeden zweiten Samstag Schule.
Ich glaube, das war bei uns auch jeden zweiten Samstag. Aber tatsächlich bis zur Oberstufe. Und dann haben sie natürlich dann auch absichtlich die Leistungskurse auf den Samstag gelegt, damit man dann auch da ist.
Merkwürdig.
Hm. Ja, das war im Prinzip war das eine gute Schule und für mich war das gut. Ich habe eine sehr rebellische Ader und ich kann auch so Ungerechtigkeit und solche Sachen nicht so gut ertragen und das habe ich da sehr gut gelernt in zu zügeln und aber auch auszuleben so ein bisschen, ne? Und so ein bisschen meine Grenzen auszuprobieren und für was einzustehen und für was zu kämpfen. Das habe ich da sehr viel gemacht, ja.
Okay, also das Revoluzertum hast du in der katholischen Ex-Mädchenschule gelernt.
Genau.
Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, so Sachen wie, also wir haben zum Beispiel einen Welt-AIDS-Tag dort organisiert und dann, das macht ja keinen Sinn, wenn man dann da nicht auch Kondome verteilen darf. Und das wurden dann natürlich, die Nonnen wollten das nicht so, haben das nicht so gerne gesehen. Und dann wurden dann halt eben die lokale Presse eingeladen und solche Sachen, damit es dann halt, ne, so ein bisschen sich gegenseitig ausspielt. Ja. Solche Sachen.
Genau, du hast schon, und Bravo war echt ein Thema, ja?
Naja, das durften wir halt nicht lesen. Also das war verboten.
Weil?
Weil da nackte Menschen drin waren.
Ach so, stimmt, ne? Da war ja immer die Doppelseite.
Diese Sexseiten und Dr. Sommer und
so. Die man früher total Porno fand irgendwie.
Ja, genau.
Ja.
Das haben wir natürlich dann heimlich gelesen, aber da war auch irgendwie jetzt nicht so der große Hype und das Interesse auch nicht so groß. Ja.
Da gab es ja auch schon Tutti Frutti im Fernsehen damals.
Genau, das
mit Hugo Egon
habe ich mit meiner Oma immer geguckt.
Mit deiner Oma, wirklich?
Ja.
Nee, ich habe das immer heimlich geguckt, musste dafür immer nachts, wenn meine Eltern nicht da waren, den Fernseher durch die Wohnung tragen. Und das war auch in 3D damals, falls du dich noch erinnerst.
Nee, ich war da noch sehr, sehr klein.
Okay, stimmt. Ja. Ich war, keine Ahnung, war auch schon lange hier, 90er. Du hast noch geschrieben, dass du mit der Lisa Rank, die ja wie gesagt auch schon hier war, Backgammon spielst.
Ja.
Du bist die erste Backgammon-Spielerin, mit der ich rede.
Ich bin auch keine professionelle Backgammon-Spielerin.
Ich habe das mal versucht zu spielen, weil ich weiß, dass das so ein Ding ist, so Backgammon-Spielen. Ja. Ich finde das voll langweilig, das Spiel. Warum spielt man das so gerne?
Ich finde das so, für mich ist es so dieses im Park sitzen und nebenbei so ein, beim sich unterhalten so ein Spiel machen.
Also es geht gar nicht um, es könnte, hätte auch ein anderes Spiel sein können als Backgammon?
Es könnte, vermute ich auch, aber die meisten anderen Spiele sind ja auch dann so, da muss man sich so mega bei konzentrieren und so.
Oder so.
Ja, Backgammon ist im Prinzip wie Mensch, ärgere dich nicht für Erwachsene. Also vom Prinzip her. Und es macht schon Spaß. Es ist irgendwie so ein schönes... Ich finde das so ein schönes Ritual auch.
Kann man das gut spielen und schlecht spielen? Also
das Ding ist, Lisa wird das nicht mögen, wenn ich das jetzt sage, aber sie hat mir das Spiel erklärt und ich habe sie direkt in der ersten Runde geschlagen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich gewinne leider immer in Spielen und ich sage leider, weil es dann natürlich auch nicht unbedingt viel Spaß macht, wenn man immer gewinnt und man sagt ja auch Glück im Spiel, Pech in der Liebe, das ist leider auch wahr.
Oh.
Nee, also es ist... wirklich witzig, dass ich krieg Spiele beigebracht und dann zack, gewonnen.
Vielleicht solltest du auch umsatteln nochmal.
Also, ja, so.
So Pokern ist so ein Ding immer noch.
Nee, das ist nicht so meins.
Nee?
Nee, dann lieber Flummi.
Ja, Flummi, das stand auf deinem Blog. War das ein Gag mit Flummi?
Nee, ich bin tatsächlich Flummi-Weltmeisterin.
Was heißt denn das?
Also, könnte dir jetzt den Pokal zeigen, wenn wir nicht angekabelt werden.
Okay, aber den zeigst du mir. Wo kann man denn Flummi-Weltmeisterin werden?
In Berlin,
ja.
Da gab es eine Flummi-Weltmeisterschaft im Stadtbad Wedding. Das war damals organisiert von mit Vergnügen, glaube ich, und 2 Moderatoren von MTV. Und da habe ich eigentlich nur so aus Gag mitgemacht. Das wurde in Teams gespielt, immer in 2er-Teams.
Jetzt erzähl doch mal, wie. Also ein Flummi ist für mich ein Gummiball, der sehr dolle springt.
Genau.
Okay, was kann man denn in Zweierteams spielen?
Das war also ein bisschen wie Minigolf. Also so ein in dem Stadtbad, in dem Pool, war also ein Parcours aufgebaut. Jedes Hindernis hatte verschiedene Punkte. Und dann musste man eben zu zweit dieses Hindernis überwinden. Das heißt, der eine wirft auf einen Tisch durch einen Reifen über ein irgendwas drüber und der zweite musste es halt dann fangen. Und nur dann gab es die Punkte.
Bist du Werferin oder Fängerin gewesen?
Wir haben uns abgewechselt, genau. Wir hatten nachher dann ganz, nachher geht es halt auf Zeit, so viele Punkte wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich. Und wir haben nicht so wirklich durch Können gewonnen, sondern eher durch Taktik. Also weil wir irgendwann raus hatten, welche Hindernisse man am besten hintereinander spielt, um die meisten Punkte zu bekommen. Und dann im Finale war es auch ein bisschen Glück.
Okay, also wieder ein Spiel, wo du gewonnen hast, weil du durch bloße Teilnahme sitzt.
Ja, es hat aber auch, das Gute ist, es hat seitdem nicht mehr stattgefunden. Deswegen bin ich auch immer
amtierende
Flummi-Weltmeister.
Wow, ich wusste gar nicht, dass du so hohen Besuch hast. Aber eine Wikipedia-Seite hast du noch nicht, oder?
Also, nee.
Ja, das wäre dann so.
Nee. Ich hatte mal... Ich hatte mal den Verdacht, dass ich irgendwie aus irgendwann, wenn man irgendwie ein Buch schreibt oder solche Sachen, dann kriegt man ja meistens eine, aber das hat dann nicht geklappt und deswegen, jetzt ist es mir auch egal.
Ich habe das gerade mal nachgelesen. Bei Wikipedia die Richtlinien für Autorenseiten. Mhm. Und ich glaube, das war entweder du schreibst 2 Sachbücher oder du schreibst 4 Belletristikbücher, was ich schon sehr witzig finde. Weil ich glaube, weil man merkt man gleich wieder, dass Belletristik per se unterstellt wird, dass es Schundliteratur ist.
Ja. Und aber wobei ja auch Wikipedia ein Wissensportal ist, ne? Also, okay, im Prinzip ist mir das inzwischen. Ich würde jetzt auch nicht mehr selber einen Wikipedia-Eintrag erstellen.
Ich liebe das ja, wenn ich eine Folge Leitmotiv aufnehme und es eine Wikipedia-Seite gibt, ja, weil man meistens die Leute damit überraschen kann, was über sie in Wikipedia drin steht. Das ist immer so, da sind immer so ganz steife Formulierungen irgendwie drin. Manchmal ist es auch schwierig, natürlich, wenn es eine Seite über dich gibt und da so Sachen drinstehen, die du vielleicht auch gar nicht unbedingt drin haben willst. Also ich weiß, mir wurde jetzt sehr oft ja Girls empfohlen als Serie zum Gucken. Und ich habe das letztens angefangen und bin schwer begeistert und habe dann, was ich selten mache, dann auch so angefangen, ein bisschen rumzugoogeln, wer da eigentlich mitspielt. Ja. Und bin dann auf der Wikipedia-Seite von der Lena Dunham gelandet, die die Hauptrolle spielt und die Regie führt. Und da ist ein großer Teil des Wikipedia-Eintrags über sie ist so ein Vorwurf, dass sie, ich weiß nicht, ob es in einem Buch war oder in der Serie, jemanden des sexuellen Missbrauchs oder der Nötigung versehentlich beschuldigt. Also das war sowas Autobiografisches und da wird ein Name genannt und da gibt es einen Namen in ihrer Vergangenheit, der dazu passt und dann musste sie sagen, nee, der ist das aber gar nicht gewesen. So. Und das ist jetzt so, das ist irgendwie passiert und das nimmt aber einen großen Teil in ihrer Wikipedia-Geschichte ein, weil natürlich man sagen kann, ja, das ist ja passiert, das heißt, es ist nicht falsch, also wir haben uns nicht daraus gestrichen, aber plötzlich, wenn du vielleicht so eine, weiß nicht, eine Wikipedia-Seite hast, die irgendwie 20 Zeilen hast und 10 Zeilen davon sind so diese eine Geschichte, die mal passiert ist, dann hat das so eine krasse Prominenz. Dabei machst du eigentlich ganz, ganz viele andere Sachen.
Ja.
Bei dir würde wahrscheinlich der meiste Teil über die Flummi-Weltmeisterschaft zum Beispiel sein.
Zum Beispiel, ja, wahrscheinlich. Was ich jetzt nicht so schlimm fände, aber.
Ja. Gibt's denn Fotos oder Videos noch von der?
Ja, ja, das war auch damals, wir sind ja auf Spiegel Online gewesen und auf diesen einschlägigen Radiosendern und so weiter. Und das war ganz, eigentlich war der schönste Teil dieser Weltmeisterschaft, über die Oranienstraße mit dem Pokal zu laufen und alle Leute fielen einem in die Arme, weil sie es im Radio gehört hatten. Und ach, ihr seid die, wie cool, und lass einen trinken gehen und so. Wir haben sehr viele Freunde gefunden an diesem Abend.
Siehst du, also um das aufs Thema Berlin zurückzukommen, du musst nur ins Radio kommen als Flummi-Weltmeisterin. Ja. Dann,
oder ich kann allen Leuten empfehlen, sich auf dem Flohmarkt einen Pokal zu kaufen und damit mal so durch Berlin zu laufen. Das ist super Gesprächsthema.
Ich habe nie
einen Lifehack. Pokal.
Ich war ja früher sehr viel Billard gespielt, auch in so einem in der Liga.
Ach echt,
und habe
cool.
Aber immer, ja, also ich habe einen großen Teil meiner Jugend in einem Billardsalon verbracht und habe dann später hinter der Bar gearbeitet und bin ich an meine Prüfungsgrenze gekommen. Also eigentlich habe ich nicht so Prüfungsangst, aber da habe ich immer im entscheidenden Augenblick verschlossen. Und habe da auch das erste Mal so gelernt, so richtig, also mit jemandem konfrontiert zu werden, der so viel besser ist als du, dass es unfassbar ist. Also da gab es so einen Typen, der hat auch in so einer richtigen Jugendliga gespielt, der kam an und hat immer mit dem Gameboy gespielt. Da stand der so neben dir und da hast du angestoßen, so angefangen zu spielen und der hat so Gameboy gezockt. Und irgendwann so, ja, bin ich dran. Und dann hat der einfach, weiß ich nicht, halt so 3 Spiele hintereinander gemacht, ohne dass du an den Tisch gekommen bist, und dann hat er gewonnen gehabt. So, und das war so, dann natürlich denkst du, was für ein verficktes Arschloch.
Ja. Ja.
Aber das war auch gut, also mal so geerdet zu werden und, und zu merken, also so nicht nur im Fernsehen, sondern so in so einer 1-zu-1-Konferenz, es gibt Menschen, die können Dinge wirklich sehr, sehr viel besser als du.
Ja, das habe ich natürlich auch gerade in meiner Jugend sehr viel erlebt, also so, wenn die Ballettlehrerin dann zur Mutter sagt, aus ihrer Tochter wird nie eine Ballerina.
Da teilen wir eine Geschichte. Ich war ja auch beim Ballett und man hat mir, da war ich 6 und man hat mir empfohlen, zum Wrestling zu gehen. Das
ist auch nicht schlecht. Bei mir war dann die Empfehlung, Volleyball zu machen.
Volleyball, ich finde das charmanter.
Ja. Ich glaube, es war Volleyball, ja.
Also man hat damals natürlich Ringen gesagt, das war in der DDR, ich war im Friedrichstadtpalast im Ballett und das Ballett und ich, das hat nicht so funktioniert.
Ich habe das ein bisschen mit meinem Deutschlehrer gehabt, der hat immer gesagt, dass ich kein Deutsch kann und dass ich doch nach der 10 bitte die Schule verlassen sollte, so ungefähr, dass ich nichts kann und da waren dann so die 10 Jahre Abi ganz gut, um da mal hinzugehen und zu sagen, so hier, guck mal, was ich jetzt mache. Ja. Das war ganz schön.
Ja, komisch, oder? Das muss ich so Menschen aus der Schule gibt, mit denen, an denen man sich so reiben muss. Also ich meine, es ist dann schön, wenn du dann später so hingehen kannst, aber hätte man sich auch sparen können, oder?
Ja, total. Also vor allem, wenn ich jetzt so diesen Rat befolgt hätte oder meine Eltern den Rat befolgt hätten, mich von der Schule zu nehmen nach der 10. Ne?
Also scheißt auf Lehrer, echt. Also da sollte man eh sein Ding machen. Du hast noch so ein anderes Wort geschrieben, mit dem ich nicht so richtig anfangen konnte, aber was ich schon mal gehört habe. Du hast noch geschrieben, dass du gerne doodelst.
Ja.
Was ist denn doodeln?
Naja, ich bin ja im Prinzip von Haus aus Grafikdesignerin und ich illustriere auch viel auf meinem Blog und mich beruhigt es unglaublich, beim Seriengucken auf dem Sofa zu sitzen und in einem Heft rumzumalen. Das heißt, zu doodeln im Sinne von, es gibt solche, auch so Challenges, wo man jeden Tag einen Begriff kriegt, wie zum Beispiel Kakteen. Und dann malt man so ein Blatt voll mit verschiedenen Versionen von Kakteen.
Also das, doodeln heißt kritzeln?
Ja, so wie kritzeln. Scribbeln, sowas in der Art, genau.
Okay, dann sitzt du abends da und malst ein Blatt voll Kakteen.
Ja.
Fotografierst das dann und postest das irgendwo?
Nee, das wird umgeblättert und dann wird das nächste Blatt bemalt.
Das heißt, du hast wahrscheinlich so einen Nachlass dann später?
Ja. Ich habe auch das Gleiche mit so Lettering, also verschiedenen Arten Buchstaben und Wörter zu schreiben. Das ist auch so eine sehr beruhigende Sache. Da sitze ich dann, gucke Game of Thrones und male DIN A4 Blätter voll mit den Namen der Charaktere, die da drin vorkommen, während ich das, denn das ist so ein Runterkommen. Das landet dann vielleicht mal auf Snapchat oder so, aber meistens landet sogar im Müll. Also das sind einfach nur Fingerübungen und dann kommt der Stapel dann irgendwann in den Papiermüll.
Ich hatte ja auch irgendwann mal die fixe Idee, dass ich jetzt Kalligrafie mache, um mich zu beruhigen. Habe mir dann, wie man das denn so macht, auf Amazon 3 Kalligrafiebücher bestellt. Und bin im Laden irgendwie ein Kalligrafie-Malset. Habe einen Strich oder so gemacht und dann, ich glaube, das ist noch irgendwo.
Ja.
Das war so mein Kalligrafie-Versuch.
Das braucht leider sehr viel Konzentration und Commitment, so ein bisschen, ne? Ja. Also das kann man nicht so gut nebenbei machen auch. Ich mache das ganz einfach mit so Filzstiften, zack, aus der Hand raus. Und wenn es nicht perfekt ist, dann ist egal. Das ist halt wirklich nur, um mich zu beruhigen.
Das ist witzig, das klingt aber so ein bisschen, also mich erinnert das so wie in der Schule noch Dinge vollmalen.
Ja.
Ne? So fortgeführt irgendwie.
Genau, so wie dieses Kästchen ummalen, so ein bisschen.
Ja, noch, genau.
Ne? Ja. Ja, so in der Art. Manchmal, also ich habe auch für den Blog mal so eine 30-Day-Travel-Doodles-Challenge gemacht, wo ich mir mit einer befreundeten Illustratorin zusammen so 30 Begriffe ausgedacht habe, die wir dann für die Leser und Instagrammer irgendwie als Monats-Challenge zur Verfügung gestellt haben. Und das ist dann natürlich dann auch mal auf Instagram gelandet, so 1 oder 2 Begriffe davon. Aber ich habe selber meine eigene Challenge nicht durchgehalten. weil ich dann auch viel unterwegs war und krank war zwischendurch und dann.
So Challenge heißt, jeden Tag gibt es einen Begriff, den man googeln soll.
Genau.
Ja. Ja. Und du hast es auch so eine Challenge veranstaltet und kriegst dann so Feedback.
Ja.
Und genau. Wie ist das, wenn man so.
Das war viel mehr, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Also das waren schon einige, die da mitgemacht haben und dann auch so jetzt im Nachhinein jetzt nochmal geschrieben haben: so, wann kommt denn die nächste und können wir nochmal was sowas machen? Das fand ich schon ganz süß. Total. Ich habe das natürlich irgendwie in erster Linie einfach nur so aus Dollerei gemacht irgendwie und habe mir da gar nicht viel draus erwartet oder viel von versprochen.
Na, verrückt, oder? Wenn man so Feedback bekommt, also ja. Wenn man so, so einen Aufruf macht, dann kriegt man plötzlich, wie gesagt, wie bei dem Sauerteig-Kurs auf Instagram.
Ja, ja, also es waren tatsächlich sogar Leute dabei, die sich dann extra dafür einen neuen Instagram-Account erstellt haben und so, damit sie ihren, keine Ahnung, Naturlandschaftsfotografie oder was auch immer nicht jetzt mit so Zeichnungen voll posten. Ja, fand ich ganz cool.
Ja. Okay, das ist Doodle. Ich dachte erst, das sei sowas wie Sketchnotes.
Ja, so ein bisschen auch. Also es ist so der Style, das ist einfach nur irgendwie ganz einfach, so wie ein Dreijähriger.
Ich habe jetzt auf der Republika einen Vortrag gehalten und da hat jemand Sketchnotes gemacht. Ich weiß nur ihren Twitter-Namen, Nadrosia. Und die hat danach dann, das habe ich gar nicht mitbekommen, und die hat danach dann das gepostet und das war voll toll.
Ja, also so ich habe es sogar gesehen, als es... retweetet.
Ja, das war so, fühlte sich so wertgeschätzt an, ja, wenn jemand sich so Mühe macht und das so aufmalt.
Ich mache das so ein bisschen so, auch in meinen Blogartikeln manchmal. Also so dieser Stil. Aber ich kriege das nicht hin, jetzt so live so eine Sketchnote da zu machen.
Du meinst so vor laufender Kamera?
Nee, also so, wenn jetzt jemand einen Vortrag hält oder wenn jetzt ich auf einer Reise bin oder so, weil ich dann währenddessen irgendwie wieder irgendeinen Ansatzpunkt verpasse, den ich vielleicht noch mit aufgenommen hätte. Ich glaube, da muss man sich vielleicht so ein bisschen von frei machen auch, dass man nicht alles in so eine Sketchnote unterbringen kann irgendwie. Aber da bin ich jetzt nicht so versiert.
Also ich finde das sehr schön. Für mich wäre es, glaube ich, nichts, um mich zu erinnern an einen Vortrag. Ist für mich nicht das richtige Medium. Ich mache dann doch lieber Notizen. Und für mich ist dieser Schreibprozess eigentlich das Wichtige. Also sozusagen immer diese Notiz machen. Kann aber verstehen, dass das für einige passt. Zumal das natürlich...
Es ist, glaube ich, beides eine gute Art, das zu verinnerlichen. Man braucht es, also bei mir ist es meistens so, wenn ich was aufschreibe oder zeichne, dann brauche ich es gar nicht mehr angucken, dann ist es sowieso im Kopf drin.
Ein Freund von mir, mit dem ich auch einen Podcast mache, der Gregor Sedlak, der ist ja auch Grafiker und der arbeitet manchmal als, ich glaube, Vortragszeichner heißt das, glaube ich. Also der macht sozusagen vorne, während ein Vortrag gehalten wird, zeichnet der live mit, damit die Leute, die den Vortrag sehen, gleichzeitig so eine Visualisierung haben. Und dann entsteht so eine, würde man wahrscheinlich heute auch Sketchnote nennen. Das fand ich auch ganz spannend.
Interessant, ne?
Ja.
Interessanter Beruf.
Ja, ne? Das war auch, als er es erzählt hat, so, was machst du? Ja, das war so, da hat mir dann total eingeleuchtet, als er es erzählt hat. Dachte aber auch, das ist ja auch stressig, dann stehst du da so
voll vorne
und musst irgendwie so ein Bild machen, das ja auch irgendwie gut aussehen soll, vielleicht noch ein bisschen witzig und aber gleichzeitig auch diesen Vortrag so zusammenfasst.
Ja, das wäre für mich, also ich bewundere auch so Leute, die so ganze Wände dann irgendwo bemalen, in irgendwie Cafés oder so. Das könnte ich auch nicht, würde ich mir nicht zutrauen. Das
mal
so.
Lieber abends beim Game of Thrones gucken.
Ja, das kann dann auch unperfekt sein und da dürfen Fehler passieren.
Speaking of Game of Thrones.
Ja. Ich habe die neue Folge noch nicht gesehen.
Ich würde jetzt gerne noch mit dir über Serien reden. Wir sind nämlich schon fast am Ende.
Ja.
Zu Game of Thrones kann ich selber gucken. Ich habe nur eine Folge geguckt bisher und warte, bis es abgedreht ist und dann werde ich es vielleicht gucken.
Ja.
Was guckst du? Also erstmal die Frage, du bist ja viel unterwegs. Schaffst du es da, Serien zu gucken?
Ja, unterwegs nicht. Ja. Es sei denn, es gibt jetzt im Langstreckenflieger irgendwas.
Also aus technischen Gründen einfach nicht?
Aus zeitlichen Gründen einfach nicht. Ja. Also ich falle abends so platt ins Bett.
Man hätte ja sein können, dass du irgendwie abends brauchst du immer noch eine Folge, um irgendwie
runterzukommen. Ja, das ist dann meistens eher so eine Folge Sherlock Holmes auf Spotify im Telefon. Hörbuch.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Genau, also da gibt's so, es ist noch nicht mehr, es ist eher ein Hörspiel. Auf Reisen eher nicht. Das Ich mache das dann natürlich, also ich mache immer so ein bisschen so ein Cocooning, wenn ich von Reisen wiederkomme, weil ich einfach erstmal so 2-3 Tage brauche, um mich irgendwie wieder zu erholen. Das wissen auch meine Freunde, dass sie sich dann, also dass ich mich melde und dass sie mich nicht nerven sollen. Mhm. Und da werden dann meistens binge-mäßig die Serien runtergeguckt.
Dann sag doch mal die letzten gebingeten Serien.
Ich habe tatsächlich in letzter Zeit nicht so viel Serien geguckt, aber ich gucke gerade Grace and Frankie. Das ist eine Netflix-Serie, wo ich auch, die ich heute schon jemandem empfohlen habe und die sagt, ach, das mit den Omas? Und das ist eigentlich gar nicht so. Es ist mit Jane Fonda und es ist so eine ganz herzhaft, das ist sowas fürs gute Gefühl irgendwie.
Ja, das habe ich doch gesehen. Geht es da irgendwie um Outing oder sowas?
Ja, also es geht darum, dass sie in der ersten Folge, sind zwei über 70-jährige Frauen, die werden in den ersten 5 Minuten sagen ihre Ehemänner denen, dass sie schwul sind. Stimmt, und doch, ein Pärchen sein wollen. Das habe ich gesehen,
die erste Folge, ja.
Und dass sie sich scheiden lassen wollen.
Ja.
Genau, und es wird halt, am Anfang ist es noch so ein bisschen konfus, aber dann sind die einzelnen Folgen unglaublich herzhaft und man muss eigentlich nur lachen. Und das ist für mich so ein zum Frühstück-Guck-Ding und zum eine Folge zum Schlafengehen-Ding.
Ich glaube, das wurde bei uns zu Hause beim Familienrat, das heißt bei meiner Frau und mir, hat sie in die Vetokarte eingelegt wegen zu depressiv. Sie fand das zu traurig. Ja, aber,
manche Folgen, manchmal muss man kurz ein Tränchen verdrücken, aber es ist eigentlich in erster Linie witzig. Ja. Das mache ich sehr gerne. Und sonst gucke ich gerne so Comic-Verfilmungsserien, also so Arrow und The Flash und sowas.
Und die ganze Marvel-Universe-Geschichte.
So ein bisschen, ja. Und ich gucke auch gerne so Krimi-Serien. Also sei es wirklich so ganz platt Criminal Minds.
Ja.
Oder halt so Sachen wie Broadchurch, oder englische Krimis oder The Killing, solche Sachen, finde ich auch gut.
Warte, muss mal kurz suchen. Criminal Minds war die Serie, wo so Profiler oder so.
Genau,
ne?
Da geht es um so Serienkiller.
Ja. Und, das war schon immer ein bisschen blutig auch, ne?
Ja, aber was mir daran gut gefällt, ist, dass es so, jede Folge ist ein Fall und der ist dann nach der Folge auch abgeschlossen. Und man hat nur diese Charaktere, die man immer wieder von Folge zu Folge begleitet und die, mit denen man irgendwie sympathisiert. Aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen oder heute bei diesen Netflix-Serien, dass man im Prinzip, das findet ja kein Ende. Das ist ja so, also jede Folge ein Cliffhanger und dann am Ende der Staffel nochmal ein Cliffhanger und dann denkt man, es ist alles vorbei und dann geht die neue Staffel und dann ist es alle doch nicht. Dann geht es wieder von vorne los. Und das ist manchmal sehr... Du magst
eher so klassische Erzählformate.
Ich mag das ganz gerne so. Also ich mag auch diese super spannenden Serien schon, aber manchmal frustriert mich das unglaublich, wenn es kein Ende findet. Denn das macht mich wahnsinnig und dann brauche ich mal wieder was zwischendurch, wo was halt irgendwie in sich abgeschlossen ist.
Ich gucke zurzeit The Mentalist nebenbei. Das geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung.
Auch so in der Art, ja.
Da gibt es schon so eine fortgesetzte Geschichte, aber es ist sehr seicht von der Erzähltiefe her.
Genau, also sowas mag ich total gerne, auch so Castle und White Collar und diese ganzen lustigen Crime-Serien.
Ich dachte immer, White Collar ist so eine Anwaltsserie oder
wie? Nee, da geht's um einen Typen, der Trickbetrüger ist und zum Berater vom FBI wird.
Ah, das klingt ja auch so Mentalist-mäßig dann wahrscheinlich.
Ja, ist ganz cool. Und dasselbe ist bei Castle, der ist Autor und wird zum Berater vom, ich glaube, NYPD.
Und du hast noch was mit Broad gesagt?
Broadchurch ist so ein England-Krimi. Super spannend, total interessant. Und ist mit David Tennant, der auch ziemlich gut ist. Der war mal, glaube ich, Doctor Who und ist auch der Bösewicht in Jessica Jones.
Ja, was auch eine Comic-Verfilmung ist.
Richtig.
Ja, ich arbeite ja bei MoviePilot, da sind natürlich die super Nerds. Mhm. Und ich habe letztens erst dann erfahren, dass diese ganzen Serien dann zusammengeführt werden, diese ganzen Marvel-Serien.
Ja, ja.
Das ist schon spannend, was die da irgendwie machen.
Es ist auch, also das, ich mag das auch bei Flash und Arrow und Legends of Tomorrow, das gucke ich allerdings nicht. Da ist es aber auch so, dass man teilweise so Crossover-Folgen hat. Das heißt, du musst halt irgendwie die erste Folge bei The Flash gucken und dann die zweite Folge bei Arrow und so.
Bei Buffy und Angel damals.
Ja, stimmt. Stimmt, da gab es das auch schon.
Ja,
aber da war ich noch nicht so serieninfiziert.
Ja. Du hast jetzt eine relativ untypische Serienauswahl, glaube ich, präsentiert. Mhm. Für die Gästinnen war eher so Crime. Keine, also Girls wird eigentlich jedes Mal genannt. Das
mag
gar
ich nicht
dein Ding. Mhm.
Also ich mochte die ersten zwei Staffeln und dann wurde es mir ein bisschen too much.
Was wurde dir too much?
Zu viel Ekel.
Ekel? Ja, ja, das ist schon so sehr dieses, eklig teilweise.
Gesehen. Ja, das war mir irgendwie zu viel und zu viel Details und zu viel
Körperflüssigkeiten.
Ich glaube, es war die Folge, wo Lena Dunham im halbnackt im Netz Shirt total unter Drogen vollgekotzt irgendwo in der Ecke sitzt und da dachte ich, nee, muss ich jetzt irgendwie nicht mehr haben. Ich mag aber eigentlich die Serie, vielleicht gucke ich es auch irgendwann nochmal weiter, es war in dem Moment, mochte ich es einfach nicht mehr. Aber ich mag natürlich auch gerne so, meine Guilty Pleasure sind auch ganz gerne so Teenie-Serien, also so The Carrie Diaries, das ist dann irgendwie so die Vorversion von Sex in the City mit irgendwie Carrie Bradshaw als 16-Jährige in New York oder so.
Das gibt's als Serie?
Ja, das ist auch nach einer Staffel abgesetzt worden, klar. Aber so einen Quatsch gucke ich dann auch ganz gerne mal, wenn ich wirklich nur so Berieselung brauche und nichts, wo man sich bei anstrengen muss.
Ja, sehr schön. Da hast du mal ganz andere Serien genannt, das finde ich schön. Ich werde dir nachher nochmal durchhören, die Sendung werde ich nochmal aufschreiben, was du also empfohlen hast, vielleicht gucke ich auch mal noch was an. Wir haben jetzt schon unsere anderthalb Stunden geredet und haben über sehr viele Dinge gesprochen.
Es ging super schnell um.
Ja, krass, ne? Ich muss mich auch noch kurz entschuldigen für die Verkehrsgeräusche. Das ist hier so richtig Neukölln. Ich habe die ganze Zeit so brummen hören, so Autos. Aber gehen wir nochmal durch. Wir haben natürlich über deinen Blog geredet und Reisebloggen sein. Kurz über deinen Podcast, der gerade schlief, der Triesentalk, den man natürlich noch anhören kann und den nächsten Podcast, der dann vielleicht
hoffentlich bald kommt. Genau. Ja.
Über Dortmund haben wir gesprochen und Hannover, aber eigentlich, weil ich mich versprochen habe.
Aber macht nichts, weil Hannover ist auch eine Reise wert.
Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch, dass natürlich, genau, das hat die Nina Lagrande auch erzählt, dass natürlich bei Hannover denken alle an Messezentrum und mehr haben sie auch nicht gesehen. Und so geht mir das auch.
Mein beliebtester Blogpost. Hannover.
Stimmt, ja, genau. Ja. Du warst du auch auf diesem Snapchat-Abend, denke ich? Nee, ne?
Ja, doch.
Doch, da haben wir uns gesehen.
Genau,
ne?
genau.
Und da ging es auch um Hannover. Über dein Abitur an der katholischen Liebfrauenschule, du hattest jetzt nicht beantwortet, es gab keinen Kräutergarten, nehme ich an.
Nee, es gab einen botanischen Garten, da durfte man nur rein in der Oberstufe. Und das war jetzt aber nicht so ein typisches, wie man das aus Filmen kennt, wo die Schwestern dann in dem Kräutergarten rumjäten.
Mit so einer kleinen Hacke.
Nee, da gab es dann auch einen Hausmeister mit einem Rasenmähertrecker und so.
Ach, wie enttäuschend. Nee. Wir haben über Barcelona gesprochen und deine Romanillustration. Die Romanillustration ist dann einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur eine Diplomarbeit oder ist das auch nochmal erschienen dann?
Nee, ich habe ja die Rechte nicht an dem Buch.
Hast du denen das auch geschickt?
Ich habe denen das, ich habe damals denen eine Mail geschickt und gefragt, ob ich das machen darf. Und sie waren so, ja, klar, ist ja nur eine Diplomarbeit. Und ich war dann ein paar Jahre später mit dem Buch auf der Buchmesse und habe das da gezeigt.
Ja.
Aber da waren natürlich auch nicht die richtigen Leute dann da. Und dann ist es so ein bisschen im Sande verlaufen, weil ich mich dann auch nicht mehr drum gekümmert habe. Ich habe es neulich mal auf meinem Blog nochmal drüber geschrieben. Und ich habe jetzt überlegt mal, weil ich ja damals die ganzen Orte rausgesucht habe aus diesem Roman, dass ich mal so ein E-Book mache, Reisen nach Schatten des Windes. Und da das nochmal alles so mit aufnehme, das Material, was ich da gesammelt habe, sowohl inhaltlich als auch jetzt Fotos und sowas. Aber das ist natürlich richtig viel Arbeit und da habe ich im Moment keine Zeit für.
Das hat man nie.
Nee, leider nicht. Ich wollte auch damals eine Ausstellung machen mit den Fotos natürlich und so Sachen und alles nicht passiert.
Dann haben wir über Backgammon gesprochen. Also richtig hast du mich noch nicht überzeugt vom Webgame-Spielen, außer vor allen Dingen nicht gegen dich, weil ich dann eh verliere. Viel wichtiger, Flummi spielen, habe ich jetzt gelernt, dass du wirklich Weltmeisterin bist, amtierende Weltmeisterin.
Ja.
Und über Doodeln und über Krimiserien vor allen Dingen.
Ja. Das
war ein ziemlich guter Rundumschlag und endlich habe ich wieder angefangen zu podcasten.
Ja, schön. Ja. Ich auch. Ich habe ja auch schon so lange.
Stimmt, du hast ja auch so lange. Und jetzt hast du es erstmal mit so Headset gepodcastet.
Ja.
Und man vergisst es, oder, das Headset nach einer Weile?
Ja, es ist ein bisschen stramm, aber sonst ist es sehr angenehm eigentlich. Also ich mag, dass man während des Sprechens schon diese schönen Stimmen im Kopf hat, so wie das auch. Ich höre ja sehr gerne Podcasts, weil das auch so eine tolle Stimmberieselung ist, ne? Ja. Und das haben wir jetzt hier live schon.
Dann kannst du irgendwie spannend schlafen gehen.
Ja.
Dann danke ich dir ganz herzlich auch fürs Einladen in deine tolle Wohnung hier.
Danke dir für die Einladung in den Podcast.
Und ich sage tschüss.
Tschüss.